herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer allerersten Folge
mit Gast.
Wild.
Richtig wild.
Es wird komisch. Ich finde es jetzt schon komisch.
Magst du einen Ton sagen oder bleibst du still?
Nee. Okay. Ich sag heute nichts.
Habe ich dich ein bisschen überrumpelt mit dem Start? Ich mach das gerne. Muss dich dran gewöhnen.
Ich finde das ehrlicherweise hätte das viel Potenzial. Die erste Podcast-Folge mit Gast und der sagt nichts.
Das ist doch.
Das machen wir vielleicht bei der zweiten Podcast-Folge.
Sagt der Gast einfach nicht.
Wir hatten schon viele Podcast-Folgen mit Gast. Hat noch nie jemand was gesagt, außer.
Das ist gar nicht der erste. Was ist jetzt gewesen?
Wir sagen das nur immer jedem.
Ja.
Scheiße, jetzt geht's nicht mehr.
Jetzt geht's nicht mehr schlecht, wirklich schlecht. Falls ihr im Hintergrund Geklipper hört, wir trinken heute nebenbei kein Aperol. Wir entschuldigen uns. Aber.
Ich habe noch nie Aperol getrunken. Werden.
Es gibt immer Wein oder Tee. Ja, es gibt immer Wein oder Tee. Das trifft ganz gut. Selten mal Aperol. Wir haben auch schon Negronis nebenbei getrunken.
Stimmt.
Das ist das, also das ist dem Aperol noch am nächsten gekommen tatsächlich. Heute trinken wir Martini, die Fiero-Version, mit teilweise Tonic, teilweise auch einfach Nüch.
Nüch.
Nüch, genau. Mit Öl bitte.
Zitrönchen.
So. Um zum Star der Folge heute zu kommen. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du zu uns?
Echobert.
Gewöhnt euch dran, diese Folge wird wild.
Sehr seriös. Ja, nee, ich bin nicht Echobert, sondern Hannes und ich kenne die beiden tatsächlich übers Studieren. Ich weiß nicht, habt ihr schon verraten, was ihr studiert? Darf ich das verraten? Ja, wir studieren gemeinsam Germanistik und haben uns da bei einem Seminar kennengelernt und ja, hatten ähnlich viel Spaß wie jetzt in den ersten 2 Minuten und haben dementsprechend beschlossen, dass wir uns mal öfter auf die Nerven gehen müssen.
Durchaus.
Ja, so kennen wir uns.
Genau, so. Du hast schon mal gesagt, du studierst Germanistik. Du studierst aber nicht nur Germanistik.
Ja, genau. Ich studiere außerdem Geschichte, beides auf Lehramt. Ja, warum? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, nee.
Man fragt
aber das wird dir heute noch auf die Füße fallen. Da gibt es noch eine ganz böse Frage zu.
Ja, da gibt es noch tatsächlich eine böse Frage zu. Denn wir haben ein bisschen Vorbereitung betrieben hinsichtlich unseres Gastes, hinsichtlich ein wenig, naja, versuchter Struktur. Am Ende fliegt sie eh zum Fenster hinaus.
Ja, dann ist roter Faden.
Who cares? Wir haben nie den roten Faden.
Ja, aber warum, also wir haben schon eine Frage zum Studium. Warum studierst du denn Germanistik?
Also die ehrliche Antwort ist, dass man, wenn man Lehramt studieren möchte, einfach studieren muss, was irgendwie viel nachgefragt ist.
Mhm.
Und dann ist mir die Auswahl gar nicht so leicht gefallen, weil die Fächer, die mich am meisten interessieren, solche Fächer sind, die da eben nicht reinzählen, wie Geschichte oder Sozialkunde oder Ethik. Und ja, das, was da am ehesten noch gepasst hat, war Deutsch. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich sehr gut gepasst hat. Also gerade an dem literaturwissenschaftlichen Teil habe ich echt viel Freude, finde das sehr spannend und der sprachwissenschaftliche Teil ist eigentlich auch immer ganz lustig. Das hat dann so ein bisschen was von Knobeln, da habe ich auch Spaß dran. Ich
hätte jetzt auch gesagt, naja, dann lassen wir mal unseren Tisch frei. Da kann man auch einfach Glück haben oder man lässt es halt.
Art durchaus verständlich. Wollen wir vielleicht in dem Kontext mal erläutern, warum wir denn eigentlich Germanistik studieren? Da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen. Nee. Magst du, Moni?
Boah. Ich glaube, also das Ding ist, ich wollte immer Lehrer werden, schon immer. Wirklich immer. Keinen anderen Beruf gehabt. Und dann wollte ich erst anfangen mit Chemie. Und dann habe ich aber in der Oberstufe gemerkt, dass ich ja überhaupt nicht kann. Ich war bis zur 10. Klasse richtig gut. Und dann bis zur 11. habe ich verkackt. Dann habe ich gemerkt, okay, Bio ist top. Dann war Bio fest. Ja, und dann find mal was du noch kannst. Und dann ging das halt irgendwann los, dass wir in einer Schule... Ich habe halt richtig wenig gelesen im Deutschunterricht. Also Deutschunterricht war für mich eigentlich immer so, wir machen das dritte Jahr was zur Werbung. Na gut. Also, wie gesagt, ich habe noch nie Romeo und Julia gelesen.
Schwierig. Oh, da kommen wir noch zu übrigens.
Und
Spoilerwarnung.
Naja, dann hat es angefangen in der 8. Klasse, dass ich meine erste Interpretation freiwillig abgeben konnte.
Mhm.
Zu einer Kurzgeschichte, die schön war. Ich mag auch Kurzgeschichten tatsächlich immer noch am allerliebsten interpretieren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Keine Ahnung, schon ewig her. Und da habe ich tatsächlich einfach so, ich hatte noch nie eine Interpretation geschrieben, das habe ich noch nie gemacht, habe ich eine 1 draufgekriegt. Und seitdem war ich in Deutsch eigentlich nie schlechter als... eine 2, eine 2 plus, also wirklich konstant, außer Kommasätze.
Das lassen wir unter den Tisch fallen.
Das habe ich aber mit dem Studium habe ich das auch gecheckt. Also Kommasetzung ist wirklich nicht so schwer. Ihr müsst dafür nur Germanistik studieren, dann kann
Korrekt.
man das auch.
Dann wird das was und die Grammatikprüfung bestehen.
Dann habe ich gedacht, naja, dann machst du mal noch Deutsch nebenher. Und bis jetzt ist es nicht so scheiße.
Oder? Ich wollte sagen, ich schließe mich dem an, aber da bin ich gar nicht so. Ich habe ja auch angefangen, Lehramt zu studieren und da war Deutschland für mich schon immer fest, einfach weil ich viel gelesen habe und mir schon immer nachgesagt wurde, ja, mit Sprache kannst du, mein Kind. Okay, gut, haben wir so hingenommen, haben wir gemacht. Und wie gesagt, mein zweites Fach war zu dem Zeitpunkt ja Englisch, was, wie gesagt, noch eine weitere Sprache ist, weil Sprache kannst du, mein Kind. Naja, und dann haben wir... Deutsch habe ich halt hauptsächlich gewählt, weil es mich per se immer interessiert hat und weil mich Literatur immer interessiert hat und eben weil ich viel gelesen habe und das allein war schon ein großer Punkt für mich. Und weil ich dachte, ja gut, dann kannst du später mehr lesen mit der Arbeit wenigstens verbinden. Dann hat das noch einen produktiven Wert. Am Ende sind wir nicht mehr bei Englisch gelandet, aber weiterhin bei Germanistik. Fand ich gut. Bin ich dabei.
Cool. Natürlich. Nein, aber du hast ja, ich finde das so lustig, wenn du sagst, ich habe viel gelesen und jetzt will ich Deutschlehrer werden. Ich glaube, jeder, der gerne liest, möchte nie in seinem Leben was mit Deutsch studieren, oder? Bei allem.
Ja, das kann sein, aber das ist, ich war...
Also ich lese das privat nicht. Ich sag's nur.
Ich schon, tatsächlich.
Das ist komisch, aber ich lese das privat nicht.
Ich lese es privat auch.
Ja, ich fand Wilhelm Tell ja auch toll. Und ich habe auch wirklich angefangen, tatsächlich ganz andere Sachen zu lesen, als das, was ich in meiner Schulzeit gelesen habe. Aber in meiner Schulzeit habe ich ja wirklich nur Fantasy gelesen.
Aber da kommt dann die Frage, ob das nun wirklich wegen Germanistik war oder ob das einfach aus dem simplen Grund ist, dass wir Erwachsener geworden sind. Ob du dich dann für andere Dinge interessierst.
Ja, vielleicht.
Ich meine, das ist schwer abzuschätzen, ehrlich gesagt. Das kannst du jetzt, glaube ich, nicht so einfach frei raus sagen. Aber es ist halt so ein Punkt, der halt auch damit eingeflossen sein kann.
Ja, halt mittlerweile so richtig viel Fantasy gelesen habe, dass ich mir explizit auch so unterbewusst nur Bücher raussuche, die irgendwelche Romane sind oder irgendwelche, naja, was ein bisschen anspruchsvoller ist als Zauberer.
Sind ja nicht immer nur Zauberer, sind auch Hexen.
Aha. Was liest du denn, wenn du privat keine Fantasy liest?
Das ist eine sehr spannende Frage, die sich erstmal damit beantworten lässt, dass ich auch viel nicht lese.
Und was liest du denn nicht? Das ist eine viel geilere Frage eigentlich.
Ja.
Mein Problem ist nämlich immer die Zeit. Ich habe irgendwie viel mehr zu tun, als ich gerne zu tun hätte und habe deswegen selten Zeit zum Lesen. Und wenn ich dann mal lese, dann muss ich da ein bisschen selektieren. Und das bedeutet in dem Fall, wenn es um Fiktionales geht, dass ich vor allen Dingen die Dinge lese, von denen ich weiß, dass sie irgendwie einen Namen haben, also dass sie zur Weltliteratur zählen, weil ich mir davon erhoffe, dass es dann ja irgendwie was sein muss, was einen Mehrwert hat. Das geht auch in den meisten Fällen auf. Es gibt auch Weltliteratur, wo ich dann sage, okay, das konnte man vielleicht vor 200 Jahren lesen, aber warum man das heute noch tun sollte, erschließt sich mir nicht. Aber in vielen Fällen macht das dann tatsächlich viel Freude. Und ja, was ich nicht lese, ist all das, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das eher fabriziert wurde, um damit Geld zu machen, als dass da tiefe Gedanken drin stecken. Ich mag vor allen Dingen das, was mich herausfordert und wo ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen garstig, das ist ein bisschen eklig, das tut weh beim Lesen, als jetzt, ja, irgendwelche Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass das nur
nicht so
ein und dieselbe Geschichte ist, die da zum 800. Mal neu aufgewärmt wird.
Ja, also keine so Urlaubsromanzen oder sonstige Späße.
Genau.
Aber hier ist auch
Doktorroman.
Es ist so krass, es zeigt sich schon in den ersten 10 Minuten, warum wir Hannes eigentlich gefragt haben, ob er mit uns Literatur, also über Literatur reden will.
Ja, weil er uns doch, das müssen wir gleich mal vorwegnehmen, er gibt uns doch noch eine andere Perspektive hierauf, weil wir sind uns nicht komplett ähnlich. Wir gehen schon auch auseinander in dem, was wir lesen.
Auf jeden Fall, aber wir lesen, glaube ich, aus einem ganz anderen Grund.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Was wir lesen, begründet sich ganz anders.
Aber um das mal so, was du nicht liest, okay, gut. Und demnach auch irgendwo erklärt, was du liest. Aber warum? Also um dich gedanklich zu stimulieren?
Also tatsächlich ist das, glaube ich, klischeehaft so, was typisch männlich ist, dass Männer oft lesen, weil sie irgendwie was davon profitieren wollen oder lernen wollen und weniger, um sich gut zu unterhalten oder Spaß zu haben. Und das ist bei mir tatsächlich auch oft so. Ich lese auch sehr viele Sachbücher und die Bücher, die ich lese, die fiktional sind, da habe ich auch oft das Gefühl, dass ich die auch lese, weil ich irgendwie möchte, dass ich davon was lernen kann oder was mitnehmen kann. Und jetzt nicht nur aus der rein ja, aus dem reinen Spaß an der Freude oder ja.
Spannend, auch so eine Perspektive zu hören, weil wenn ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Buch greife, ist es meistens aus Entspannungsgründen, aus ich möchte mich unterhalten Gründen, aus ich möchte unterhalten werden Gründen. Das ist deutsch kategorisch komplett falsch, egal. Auch aus ja, ich möchte mich ablenken Gründen. Also es ist weniger dieser Lernaspekt. Klar, ich habe auch sehr einige Sachbücher, wo ich sage, die habe ich sehr, sehr gern gelesen oder Sach- und Fachbücher, je nachdem, wo ich sage, das mache ich auch, aber das ist eine wirklich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wirklich so. Und das ist jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt jeden Abend meine 20 Seiten da lese, dann sind das nicht irgendwelche Sachbücher, da muss ich wirklich schon ein bisschen mehr Gehirnkapazität für haben um die Uhrzeit. Das ist dann einfach irgendwas, wo ich sage, finde ich schön, gibt mir ein gutes Gefühl, lese ich gerne, oder ist spannend, gibt mir ein gutes Gefühl, lese ich gerne, genau. Deswegen spannender Punkt so. Nur um daraus, also nicht nur, aber hauptsächlich um daraus Wissen zu generieren.
Ja, vor allen Dingen sich selber so in die Position zu begeben. Ich lese jetzt was und ich lese das mit dem Bewusstsein, dass ich das wahrscheinlich richtig unangenehm finde, dass mich das richtig aufwühlt. Weil genau dann mache ich nämlich Buch zu, wenn ich merke, boah, nee, kann ich gerade nicht mehr, dann ist das der erste Grund, warum ich aufhöre zu lesen, wenn ich nicht mehr dieses Gefühl habe von, oh, heidi, ich lese hier mit dich in meinem Bettchen, dann ist es kuschelig, dann ich gucke da auch bei Filmen weg. Also,
Wir haben so ein, ich glaube, wir haben so ein Spektrum damit aufgemacht. Wir haben so dieses, ich entscheide mich wirklich direkt dafür. Dieses, ja, ich muss die in der Laune dazu sein und ich muss es mir gedanklich oder mental zutrauen können. Und dieses, I do not want to do this now.
ja, ich weiß auch nicht, ob das nur naiv ist, wenn man dann immer, also weil das funktioniert halt so nicht. Denn ich kann ja nicht immer weggucken. Das ist irgendwie doof, aber ich gucke total gerne Tatort, aber zu 90% gucke ich halt auch nicht hin.
Aber wie gesagt, das hat ja ganz viel auch wieder mit der Entscheidung zu tun, wann konsumiere ich Literatur und wie
Ja.
und solche Sachen und wofür, für welchen Zweck,
Aber
warum.
das mit dem keine Zeit haben, das fühle ich vollkommen.
Ja,
Also
auf
ich
jeden
habe
Fall.
letztes Jahr um diese Zeit habe ich, glaube ich, schon, ich glaube, 4 Bücher gelesen gehabt. Ich habe dieses Jahr noch kein einziges Buch angefasst.
Ich bin ganz gut im Tee, aber das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich jeden Abend, wie gesagt, 20 Seiten lese, wenn es geht. Wenn ich keine, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann ist es mir auch okay, dann sage ich hier tschüss. So, aber in den meisten Fällen versuche ich es oder zumindest im Zug sitzend dann mal ein bisschen was zu lesen, wenn man nicht gerade lernen muss, weil jetzt im Lernprozess, da fällt das auch schon mal eher flach, weil du dann so viel auf Seiten und Wörter gestarrt hast, dass du dir denkst, heute Abend nicht.
Ja.
Heute brauche ich halt die Teil. YouTube, entertain mich, please.
Ich finde es übrigens ganz schön frech, dass Hannes hier 7 Fragen mit einer beantwortet. Das ist echt
Ja,
unangenehm.
das ist ziemlich unfair, ehrlich
Und warum
gesagt.
siehst du? Ja, weil ich mich einfach querstellen will und weil ich was Besonderes bin. Eine halbe Stunde über irgendwelche Hose Sachen elaborieren. Und nee. Nee.
Einfach nicht mal
Magst
heute.
du, hast du dann ein Beispiel, wo du so sagst, okay, das habe ich gelesen, das hat mir gefallen, weil mich das so richtig, das so richtig aufgekratzt hat? Wo ich so richtig.
Ja, sehr gut, dass du fragst. Das habe ich tatsächlich heute sogar mitgebracht. Das ist von Kafka der Prozess. Das ist so ein Buch, was wahrscheinlich ja fast schon ein Klassiker ist und deswegen verschrien. Also ich glaube, mit Kafka haben viele sehr schlechte Erfahrungen gemacht in der Schule. Ich persönlich auch, weil man dort irgendwie versucht hat, Kafka so ein bisschen zwangsmäßig zu deuten, da unbedingt was reininterpretieren zu müssen. Dann ist ja oft Deutschunterricht auch so, wenn er schlecht ist, dass der Lehrer da eine Definition hat, beziehungsweise eine Interpretation hat und der Rest muss halt diese Interpretation auch haben. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Und das wird Kafka, glaube ich, überhaupt nicht gerecht. Ich glaube, dass Kafka unfassbar viele Deutungen zulässt und dass Kafka aber vor allen Dingen auch gar nicht unbedingt gedeutet werden möchte, dass es viel auch darum geht, dass es irgendwie jetzt unklar und diffus ist. Und vielmehr um das Emotionale und darum, dass du ne, dass er ja ganz oft von Systemen schreibt, die irgendwie den Protagonist erdrücken und die ihn kaputt machen. Und dass es dabei gar nicht so darum geht, wie man jetzt einzelne Dinge ausdeuten kann. Und unter dieser Prämisse macht der Prozess meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil ich ihn unglaublich erdrückend fand. Also das so ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hattest, dass wenn du das Buch zumachst, das ist quasi über die gesamte Anzahl der Seiten in diesem Buch so. Und das ist dann halt der Moment, wo ich das Buch aufmache, wo ich sage, ja krass, wie schafft es jemand mit so wirklich unfassbar billigen Mitteln, der macht nichts außer halt Worte irgendwo hinzuschreiben, das ist wirklich das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Einfache Kunst zu generieren geht fast nicht, als irgendwie einfach nur
Ja.
Worte in ein Buch zu schreiben. Und allein damit schafft er es, mich unfassbar zu fesseln, zu verstören, zu verängstigen, dass ich einfach da sitze und dieses Bedrücktsein, was der Protagonist fühlt, sehr gut nachfühlen kann. Und das hat mich sehr berührt und sehr fasziniert.
An der Stelle, wenn du das Buch dann schließt, weil du für dich dein Kapitel beendet hast oder weil das Buch zu Ende ist, nimmst du die Gefühle dann mit oder sagst du dann, ist es für dich abgeschlossen?
Also, das ist erstmal so ein Buch, wo ich jetzt, glaube ich, tatsächlich sagen, zwischen keinem Kapitel irgendwie eine Pause gemacht habe. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig lang, das kann man in einem Rutsch durchlesen. Und wenn man dann durch ist, dann, also würde es mir sehr schwer fallen, mich sofort davon abzukoppeln. Dafür hat es mich zu sehr in seinen Bann gezogen. Was mir dann oft hilft, ist dann mal nachzugoogeln, so ein bisschen Deutungshypothesen zu ergoogeln, was andere da gesehen haben, wie es anderen damit ging und einfach dann dieses Gefühl so ein bisschen in die Analyse zu bringen und zu gucken, okay, warum habe ich mich jetzt so gefühlt und was kann dieses Buch vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Büchern? Und das ist was, woran ich sehr viel Freude habe und das war jetzt in dem Fall dann das, was ich nach dem Lesen gemacht habe.
Spannend auch, dass du dann tatsächlich nach Deutungsansätzen oder ähnlichem auch dich umschaust. Weil immer, wenn ich klassisch lese, muss ich sagen, muss ich das zumindest erstmal so mindestens so 3, 4 Tage sacken lassen. Also, dass das erstmal nochmal so zu einer, das ist wie wenn man so einen Eintopf nochmal 2, 3 Tage stehen lässt, dann wird er nochmal besser. So auch mein Urteil meistens über die Werke und meine Deutung hinsichtlich dessen. Und erst dann kann ich mich mit dem Stoff tatsächlich nochmal auseinandersetzen. Aber dann ist es auch meistens eher so, dass ich die Diskussion und spezifische Punkte, also die Diskussion suche und spezifische Punkte suche dahingehend und den Austausch darüber, als dass ich tatsächlich mich des Internets
Bediene.
bediene. Danke. Uiuiuiuiui.
Wortfindungsstör, die erste.
Dass ich mich des Internets bediene, sondern wie gesagt, eher dann menschliche Auseinandersetzung suche, dahingehend in der Hoffnung, dass irgendjemand sich mit dem Stoff schon mal beschäftigt hat, beziehungsweise den Stoff zumindest kennt oder Fragen aus dem Stoff kennt. Also.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Und ja, dem Eintopf wie auch der Deutung kann es gut tun, wenn man sie erstmal ein, zwei Tage stehen lässt. Aber wenn man beides zu lange stehen lässt, macht halt der Eintopf irgendwann den Deckel wieder zu, wenn du ihn aufmachst. Und grüßt halt freundlich. Und ich glaube, so ist es mit der Deutung auch, dass man in dem Moment, wo man ganz frisch das gelesen hat und noch richtig aufgewühlt ist, viel besser nachvollziehen kann, wie einzelne Leute halt zu ihren Deutungen oder zu ihren Ideen zu dem Werk gekommen sind, weil man selbst noch so tief drin ist.
Jeden Fall spannender Prozess. Ich lasse den meinen Eintopf jetzt auch nicht 8 Tage sitzen. Genauso nicht mein Deutungsansatz, aber so 1, 2 Tage muss das schon mal ruhen. Also muss ja Geschmack entwickeln.
Ja.
Muss ja auch die Linse richtig durchkommen.
Ich finde es aber total irgendwie faszinierend, wenn man mal überlegt, gerade weil du jetzt sagst, Kafka, das muss man nicht unbedingt verstehen können, wie fokussiert wir darauf sind, dass alles
Ja.
Sinn macht und dass alles, wie leicht man Leute aus dem Konzept bringen kann, wenn Sachen einfach mal nicht so richtig rein aufeinander aufbauen oder sich überhaupt nicht miteinander
Ja.
verwursten lassen.
Weil
Das ist
ich
immer
glaube, der
lustig.
Drang nach Verständnis und der Drang nach klarer Definition ist verdammt hoch bei uns. Also jetzt nicht zwingend bei uns als Germanisten, sondern bei uns als Gesellschaft, so.
Ja.
Und ich wollte nicht schon wieder dieses, die Gesellschaft aufmachen, aber es ist halt.
Das beste Beispiel ist einfach, da macht sich meine, also unsere Mitbewohnerin ja immer noch super gern drüber lustig. Es gibt ein Buch von Ferdinand von Schirach, das heißt Schuld.
Ah ja.
Und das ist eine Kurzgeschichtensammlung über halt Schuld. Und da gibt es eine Geschichte, da wird ein Mädchen auf einem Volksfest von einer ganzen Blaskapelle vergewaltigt. Und am Ende kann keiner dafür zur Rechenschaft gezogen werden, aus unterschiedlichsten Gründen. Weil man ihr halt zuerst helfen wollte im Krankenhaus und dann natürlich die Täterspuren mehr oder weniger auch beseitigt hat und weil noch andere Sachen dazu geführt haben, dass ihre Klamotten dann irgendwann unbrauchbar waren, wo auch dann noch DNA und sowas dran gewesen wäre. Und dann kam halt keiner, dann wurde halt keiner verhaftet, weil auch keiner von diesen ganzen Männern, die das da halt getan haben,
Sich
naja,
schuldig bekannt
sich
haben.
gesprochen haben. Also niemand hat was gesagt. Und ich habe ungelogen, nach dieser Geschichte habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Und meine Mitbewohnerin oder unsere, meine, nicht, macht dann immer so Witze darüber, so, ja, lese ich vorm Einschlafen, das war meine sanfte Lektüre schuld. Aber ja, das war
Meint,
dann schon
oft ist
blöd.
auch zeitlich einfach gar nicht vorher Zeit für uns.
Ja.
Das ist dieser Moment. Und dann möchte man natürlich aber trotzdem, wenn du, wenn man sowas beispielsweise gerne liest, wenn man gerne Kurzgeschichten liest, auch was man, was einen mal aufwühlt, möchte man trotzdem li ja lesen.
Ja.
So. Und wenn du nur die Zeit dann abends hast, dann nimmst du dir die Zeit halt abends. Und ich finde es immer noch super interessant, wie, und du hast das so schön gesagt, wie einfach geschriebene Worte auf Papier einen so bewegen können. Das sind geschriebene Worte auf Papier. Und wenn du es runterbrichst, ist das so rudimentär, dass es faszinierend ist, wie viel das mit einem machen kann.
Wenn man das denn halt auch ein bisschen.
Wenn man das möchte.
Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die lesen das einfach so stumpf weg.
Ja.
So ganz. Weiß ich nicht. Ich suche gerade ein Wort. Neutral.
Wahrscheinlich neutral.
Unemotional. Kann man das? Ich kann es
Ja,
nicht
ich
sagen.
glaube, dass das eines der Kernprobleme ist, warum viele Menschen Probleme mit alter Literatur haben. Man muss sich halt darauf einlassen. Man muss halt wissen, okay, das ist jetzt 100 oder 200 Jahre alt. Und damals haben die Menschen anders geschrieben und aber auch anders gedacht. Und da muss ich mich halt darauf einlassen, dass vieles langsamer ist, dass vieles träger ist, dass da Sachen behandelt werden, wo man heute denkt, okay,
Ja.
wen interessiert's? Aber wenn man sich darauf einlässt und sich bewusst ist, dass es halt einfach eine ganz andere Perspektive ist, aus der der Text stammt, dann kann man da, glaube ich, viel Freude mit dran haben.
Bestes Beispiel, dein Striefchen und Nathan der Weise.
Ja, ich habe einen ganz tollen Jugendlichen in Bekanntschaft, der Nathan der Weise lesen muss in der Schule. Und dann habe ich mit ihm über Snapchat, ich war ganz modern und jung und habe mit ihm darüber diskutiert, warum er Nathan der Weise nicht mag, weil ich die Frage von Nathan der Weise, nämlich welche Religion ist die richtige, natürlich total präsent finde. Die ist ja wichtig
Ja.
und das hat er auch erstmal nicht geleugnet, weil ich mich mit ihm auch gerne über Glauben unterhalte, weil er das auch tatsächlich sehr arg auslebt und so. Und da hat er dann irgendwann gesagt, ja, ist mir egal, worum es da geht, hast du mal geguckt, wie das geschrieben ist, Komma, Digger. Und ich so, ja, Bruder, aber das ist ein Stilmittel, guck mal, wie du sprichst, Komma, Digger. Und daraus ist dann ein lustiger Diskurs entstanden. Und mittlerweile handhaben wir es so, wenn er was nicht versteht, darf er mir ein Foto schicken. Und ich versuche das dann ein bisschen jugendsprachlich einzudeutschen, auch wenn das natürlich ganz fatal ist. Aber erstmal, um sein Interesse und sein Verständnis dafür ein bisschen zu wecken. Auch wenn es ist schon ein bisschen, es blutet einem schon ein bisschen das Herz
Ja,
manchmal.
aber im selben Moment finde ich das halt auch super cool, weil du dann damit tatsächlich womöglich späteres Interesse, naja, dem die Möglichkeit gibt es zu keimen. Weil irgendjemand gesagt hat, hier, ich fange dich auf, ich bring dir das nahe, ich gebe dir den Schlüssel, wie du da einen Tacken näher rankommst, wie du so vielleicht die Schatzkiste so einen Spalt öffnest. Und dann hast du vielleicht später die
Ja, wobei ich auch glaube,
Muße.
dass das nicht mal das Hauptproblem ist, weil du hast es ja schon gesagt, das sind ältere Texte, die sind hunderte von Jahren alt und Jahrzehnte Jahre alt. Und diese Konflikte entstehen aus Problemen, die können wir halt heute teilweise wirklich nicht mehr nachvollziehen.
Ja.
So Don Carlos zum Beispiel, das war ja auch so Problematik, wo du denkst, so, ja, Mann, du hast halt Liebeskummer, Bruder, jetzt lass die Alte in Ruhe.
Obwohl ich das anders sehen würde, Liebeskummer ist ja immer noch ein brandaktuelles Thema und auch
Absolut.
dieser Komplex zwischen Freiheit, also Don Carlos, der halt jemand ist, der für die Freiheit lebt und liebt und der die unglaublich braucht, der da unfassbar freiheitsbezogen ist und sich diesen Raum auch nehmen muss, im Kontrast zu seinem Love Interest, die halt super zurückgenommen ist und halt genau weiß, was sie sich rausnehmen kann und was nicht. Und sich da total diszipliniert irgendwie zusammenreißen muss und das aber auch macht und das auch in Kauf nimmt.
Ja, weil
Und
das
dieser
halt.
Kontrast ist, glaube ich, auch immer noch einer, der super präsent ist. Also gerade auch in der Liebe, so diesen Freiheitsdiskurs aufzuziehen. Okay, wie viel Freiheit ist denn eigentlich gut? Wie viel ist okay? Und wie macht man das eigentlich fest? Das ist, glaube ich, was immer noch sehr spannend ist.
Darin sehe ich nämlich genau das Problem, weil man heutzutage, glaube ich, das Problem von Liebeskummer löst er ja, indem er halt wirklich an ihr festhält und sie halt als seine einzige jemals zu Liebende ansieht. Und heute würde man das wahrscheinlich lösen mit, naja, andere Mütter haben auch schöne Töchter und dann würde es vielleicht irgendwie überspült werden.
Ja, zum Teil
Okay.
schon, aber ehrlich gesagt ist es auch heute, glaube ich, noch so, dass es kommt, glaube ich, darauf an, wie du zu Liebe stehst und wie du Liebe definierst und wie du dann
Ja, um
Liebeskummer
Gottes Willen.
definierst. Und wenn du tatsächlich Tief Liebes, ich glaube, Liebeskummer immer noch ein sehr, sehr heftiges Thema, auch ein sehr tiefgehendes Thema. Und dann kannst du zwar, ich finde, heutzutage ist es immer so schwer zu sagen, so, ja, also du hast natürlich die Perspektive, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Not gonna lie, is true, meistens auf jeden Fall. Aber im selben Moment hast du halt auch, ich finde, diesen Flüchtigkeitsgedanken, dass wenn du den Liebeskummer halt hast, weil du besagte Person einfach nicht kriegst und dann musst du dich aber, dann wird dir sofort eingeredet, ja, aber komm, guck mal da, aber komm, guck mal da, aber es ist ja, da sind auch noch tausend andere, statt dass man das tatsächlich einfach mal fühlt und da durchgeht und das mitnimmt und daraus wächst, das ist meistens mittlerweile so unter den Teppich gekehrt, so.
Ja, und genau dafür könnte dann eine Lektüre von Don Carlos tatsächlich wichtig
Ja,
sein,
ja.
um einfach diese andere Perspektive mal in den Blick nehmen zu können. Und da hat man dann, glaube ich, eine große Aktualität und sogar einen eigenen Lebensweltbezug und kann sagen, okay,
Ja.
da kann ich jetzt was für mein eigenes Handeln ableiten. Bei anderen Werken, da gebe ich dir recht, ist das schon deutlich schwieriger. Also Leuten an Gustl zum Beispiel, falls das jemand kennt von
Ja.
Schnitzler, da
Ja.
geht es halt um einen Leutnant, der sich in seiner Ehre verletzt fühlt und deswegen schon plant, halt jemanden umzubringen oder sich selbst umzubringen und so weiter. Und der halt aus diesem verletzten Ehrgefühl da so ein Riesending macht, wo man heute tatsächlich sagt, okay, das ist vielleicht schwieriger nachvollziehbar, zumindest aus jetzt so klassischer westeuropäischer Perspektive oder
Perspektive, ja.
sowas, würde ich sagen, dass es in unserer Gesellschaft nicht mehr so diese große Rolle spielt, die es da gespielt hat. Und dass dieses Werk dann vielleicht eher noch wichtig ist, aufgrund dessen, wie es geschrieben wurde. Also, dass halt der innere Monolog da so unfassbar stark gemacht wird. Also für all die, die jetzt damit nichts anfangen können, das war so das erste Buch, war so richtig konsequent, nur aus der Perspektive der Figur, also quasi ein Selbstgespräch der Figur ist. Und das hat halt dieses Buch als einer der ersten wirklich über die gesamte Länge, in der gesamten Konsequenz gemacht und war deswegen halt sehr, sehr besonders und hat sehr viel Aufsehen bekommen. Aber wie
Leider.
gesagt, genau, wie gesagt, thematisch ist das dann halt eher so was, wo ich sagen würde, gut, braucht man das jetzt heute noch?
Spannend, wie gesagt. Aber wo wir gerade dabei sind und auch schon Klassiker erwähnt haben, aber auch schon mal ein bisschen so ein paar Fußtapsen Richtung neumoderne Literatur getan haben. Was und versuche es so kurz runterzubrechen wie möglich. Was ist für dich Literatur? Sind die Doktorenromane noch Literatur oder ist das schon Schund?
Das kurz runterzubrechen ist, glaube ich, sehr schwer.
Genau, deswegen möchte ich gerne, dass du es versuchst.
Ich glaube, Kunst und damit auch Literatur im Kunstsinne ist für mich das, was mich nachhaltig verändern kann, was mich aufrüttelt, mich fertig macht. Und das ist bei einem Doktorroman wahrscheinlich nicht der Fall. Außer vielleicht in einer sehr verzweifelnden Variante, dass ich an dem Buch verzweifle, weil ich denke, wie kann jemand nur sowas ernsthaft lesen? Aber das ist nicht die Art und Weise, die ich jetzt gemeint hatte, deswegen eher nein.
Okay, alles klar. Dann haben wir da auch mal eine Perspektive drauf.
Ich habe mal ein Video gesehen von einer Künstlerin, die hat einen Fliegenpilz gemalt, der unten in eine Faust mündete, die so steht. Und dann hat jemand in die Kommentare von dem Bild geschrieben, was soll man daraus jetzt ziehen? Also, weil sie sich ja selbst als Künstlerin betitelt hat. Und dann hat sie gesagt, das weiß ich doch nicht. Ich wollte einen Fliegenpilz mit einer Faust malen. Ist das jetzt Kunst? Oder ist das jetzt nicht Kunst, weil sie wollte ja nachhaltig damit eigentlich nichts bewirken, sondern sie wollte einen Fliegenpilz mit einer Faust malen?
Naja, ich würde sagen, sie hat es geschafft, diese Person irgendwie aufzurütteln und mit dieser Person was zu machen. Die hat nicht einfach weitergescrollt und hat gesagt, gut, ist mir egal, sondern hat sich irgendwie daran aufgehangen und hat das irgendwie spannend gefunden. Und gleichzeitig ist ja Kunst nicht nur notwendigerweise das, was der Autor oder der Erschaffer der Kunst intendiert hat, sondern auch alles, was man daraus herauslesen kann. Also wie jetzt bei Don Carlos zum Beispiel, würde ich nicht sagen, dass es primär um diese Beziehung geht, dass Schiller nicht primär wollte, dass wir davon Le Dinge ableiten können für unser Liebesleben. Aber trotzdem kann man das mit Sicherheit
Ja,
machen.
ja.
Und ja, ich finde es auch legitim, das zu tun.
Deswegen ist es ja so fatal, wenn man halt im Deutschunterricht als Deutschlehrer da steht und den Schülern so eine einzige Interpretationsweise eindoktrinieren, dass das ein Wort jetzt
Ja,
ist, es
das
eins
ist ein Wort, ist
möchte.
okay.
Weil das einfach nicht, ist einfach nicht richtig.
Nee, das ist auch nicht der Weg zur Literatur letztlich.
Bestes Beispiel ist immer aus meinem Unterricht. Wir haben Der Panzer, heißt es so?
Von Rilke?
Von Rilke, genau. Das fand ich total schön. Das haben wir gelesen und dann hat jemand sich gemeldet, außer mir sich gemeldet. Das war tatsächlich im Deutschunterricht recht rar, ohne mich da jetzt selbst loben zu wollen. Aber ich habe auch viel Blödsinn erzählt, einfach damit irgendwer was erzählt. Hat jemand gesagt, ja, das könnte man aber auch so ein bisschen so sehen, dass man sich in sich selber so, also dass man halt sich so selber gefangen oder in sich selber so gefangen sein kann und dann halt im Kreis läuft und wie wahnsinnig und hast du nicht gesehen. Und dann hat sie das halt komplett abgetan, wirklich bösartig auch abgetan und hat dann gesagt, wie er darauf komme, als ob der Panther sich selbst eingesperrt habe, bla bla bla. Das wurde dann ein bisschen gegenargumentiert mit der Tatsache, dass man sich in manche Sachen auch nicht selber einsperrt, sondern dass man da auch einfach reingestopft wird.
Ja.
Sei es Frauenbild, sei es solche Sachen, dass man sich da auch verrennen kann. Und das wurde dann aber als Interpretationsansatz so weggesperrt von ihr, da war ich sehr schockiert, weil ich fand den Gedanken eigentlich sehr schön.
Ich finde den Gedanken auch spannend in dem Hinblick, weil wir das natürlich auch hatten. Und ich muss ehrlich sagen, unsere Deutschlehrerin zu dem Zeitpunkt war eigentlich, also 11. Klasse und so, war eigentlich sehr angenehm, was das angeht. Sie war sehr streng und sie wollte ihre Leistung haben, aber du konntest frei interpretieren und du konntest frei erörtern. Und das fand ich immer ganz toll, weil du dann nämlich wirklich einfach Sachen auseinandernehmen konntest. Und solange sie das auch irgendwie nachvollziehen konnte, solange es für sie mit deiner Erklärung Sinn gemacht hat, hat sie das durchgehen lassen. Klar hast du nicht immer die allerbesten Noten gekriegt. Das lag aber nicht an deiner Interpretation, sondern dass du zu wenig interpretiert hattest und oder aber deine Rechtschreibfehlerquote viel zu hoch war. Da war sie nämlich richtig kritisch hinterher. Aber so einschränkend finde ich schwierig. Vor allem bei Literatur, was wahnsinnig weitläufiges Thema ist und für jeden Film nicht sehr subjektiv.
Ja, ich finde tatsächlich den Deutungsansatz auch nicht so verkehrt. Ich habe das Gedicht jetzt nicht so ganz präsent im Gedächtnis, dass ich jetzt mir anmaßen könnte, da eine Deutung irgendwie zu negieren oder aber auch klar zu unterstützen. Aber was man ja mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Rilke in seinen Werken sehr oft irgendwie so eine Aushandlung betreibt zwischen Modernem und Vormodernem und dass dahingehend vielleicht dieser Panther ja auch sehr spannend sein kann, dass es vielleicht um das eigene innere Tier geht, was man irgendwie einsperrt und dass aber in diesem Tier auch irgendwie eine große Anmut liegt und eine große Schönheit in diesem Wilden, in diesem Vormodernen und dass er sich aber oder dass man aber halt dieses Tier einsperrt und es eben nicht rauslässt, weil wir in einer modernen Gesellschaft leben, wo man das halt nicht tun kann.
Und da wird ihr mal wieder so viel Diskurs könnt ihr haben, wenn ihr drei Germanisten aufeinander setzt.
Von Rilke ist übrigens auch mein Lieblingsgedicht. Ich mag eigentlich nicht so gerne Gedichte oder mache das in der Schule nie. Aber das ist das Karussell von Rilke. Das finde ich immer sehr schön.
Ich mag es eigentlich, wenn irgendjemand mir Gedichte vorliest. Ich mag diesen Prozess von du setzt dich hin und du lässt es einfach so, du lässt dich, naja, berieseln in dem Sinne. Du nimmst das natürlich alles mit, aber du kannst in einer angenehmen Atmosphäre jemand zuhören, wie er Gedichte vorliest, weshalb ich auch so Lesestunden sowas sehr mag. Ich mache das auch als Kind immer, wenn mir jemand vorgelesen hat. Das fand ich ganz toll, wirklich. Und dann kannst du das, du kannst dich entscheiden, ich möchte mich damit jetzt kopflich näher befassen und du kannst es auch einfach als ein wunderschönes literarisches Werk über dich ergehen lassen.
Ja, Deutschlehrerperspektive. Wir wissen übrigens, dass Vorlesen super, super, super wichtig ist für Schülerinnen und Schüler, um später Lese- und Schreiberfolg zu haben. Also an alle, die zuhören und Kinder haben, vorlesen, vorlesen, vorlesen.
Ja, oder viele Kinder.
Bestimmt. Mir wurde echt super viel vorgelesen, ja. Meine Oma hat immer, nee, Kafka nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Da wäre ich, glaube ich, nicht bereit für gewesen. Aber meine Oma beispielsweise hat sehr gern und sehr viel Märchen vorgelesen.
Sehr schön.
Ja, oder wir hatten auch so eine Tradition, dass wir zu Weihnachten beziehungsweise in der Vorweihnachtszeit immer so eine Art Adventskalenderbuch hatten und dann jeden Tag ein Kapitel gelesen haben. Und da gibt's ja verschiedenste davon, von Cornelia Funke zum Beispiel. Und da waren wirklich süße Geschichten dabei. Und das war eine richtige Tradition, dass wir uns dann alle bei meiner Schwester im Kinderzimmer versammelt haben und meiner Mutter zugehört haben, wie sie halt da vorgelesen hat. Ja.
Richtig schöne, tolle Erinnerungen daran. Wir hatten jetzt nicht zwingend ein Weihnachtskalenderbuch, aber wir hatten einen Adventskalender mit so zwei, drei kleinen gereimten Versen drauf in so einem alten Zeichenstil. Und es ging um die Schneeflöckchen und wo sie hinkommen und was sie so sehen in der Weihnachtszeit mit so Stollen und all dem ganz drum und dran und die Kinder, die auf dem Eis laufen. Und anfangs war es so, dass man die morgens mir immer noch vorgelesen hat und wirklich morgens noch vor der Schule um die Uhrzeit. Musste ja auch mal denken, dass sich meine Eltern dafür die Zeit genommen haben. Schon Props an sie, finde ich richtig cool. Und später war es dann so, als mein Bruder auf die Welt kam, habe dann ich, weil ich in dem Alter war, in dem ich schon lesen konnte, habe ich dann meinem Bruder immer diese Phrasen vorgelesen. Und dann irgendwann sind wir geupgradet und hatten dann tatsächlich ein Geschichtenbuch, wo du dann immer so zwei Teile hattest, hast an einem Tag den einen und am zweiten Tag den nächsten oder so eine ganz kleine Kurzgeschichte, wo die auch nur auf eine Seite passte, finde ich immer noch ganz toll. Und was gut ist, wo wir gerade bei Deutschlehrer und bringt euren Kindern so früh möglich oder lest ihnen viel vor, lest mit euren Kindern. Es gibt so wunderschöne
Ja.
Bildwortbücher,
Habe
weil
ich auch
das,
immer gelesen mit meinem Vater.
daran kann ich mich noch gut erinnern. Die hatte ich auch überall immer mit. Und dann gab es die Gute-Nacht-Geschichten damit und dann konnte ich immer so teilweise mitlesen und Gebetswürfel. Ich bin christlich-katholisch aufgezogen worden. Ich hatte einen Gebetswürfel.
Gebetswürfel.
Jeden Abend gab es ein Gebet von diesem Gebetswürfel. Die konnte ich irgendwann alle auswendig. Aber auch das war ja vorlesen.
Kann man nur hoffen, dass so ein 30-seitiger Würfel ist oder so.
Nee, nee,
Sind nur
nur
sechs
sechs
Seiten.
Seiten.
Es gibt jeden Abend dasselbe Gebet, wenn man schlecht würfelt. Das ist schlecht gemacht.
Auf der einen Seite Gewicht drin. Immer das längste.
Würfel, die darfst du auch nicht auf ein Paket würfeln, weil das klopft ihn richtig.
Das stimmt. Aber mein Vater hat früher nie gelesen, aber mir hat er immer abends was vorgelesen. Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Das ist ein Lieblingsbuch von meinem Papa.
Das haben wir tatsächlich damals auch
Das
gelesen in der
ist so süß,
Vorweihnachtszeit,
oder?
ja.
Das ist absolut herrlich.
Aber es gibt eigentlich ganz, es ist toll, dass wir so viele auch schöne Erinnerungen so mit dem Leseprozess verbinden.
Ja,
Mag
auf
ich.
jeden Fall.
Aber jetzt mal zu ein paar leichteren Fragen.
Oh,
Damit wir hier
machen wir
nicht
jetzt.
alle im Grund und Boden.
Wir machen jetzt den Trash-Teil dieses Podcasts.
Wir könnten mal
Der hat
ganz
ja
kurz,
zwei Bücher.
wollen wir das This and That einschmeißen, weil das wirklich
Ja,
richtig
ich
ist.
dachte, das meinst du?
Nee, nee, das meinte
Okay,
ich
super.
nicht. Wir haben ein This or That, das müsstet ihr kennen, entweder oder. Und zwar, und wir machen das abwechselnd. Ich hoffe, wir haben dieselben Sachen an den
Wer
gleichen
muss denn
Stellen stehen.
antworten?
Ja,
Du!
du!
Okay. Gut,
Wir
dass wir das geklärt haben.
stellen uns das gegenseitig und du fragst.
Still. Okay. Fiktion oder Sachbuch? Das hast du ja fast schon erklärt.
Sachbuch.
Also haben wir auch Antworten, Moni.
Fiktion auf jeden Fall.
Ja, mehr Fiktion als Sachbuch.
Hörbuch oder Buch?
Buch.
Hörbuch oder E-Buch?
Hörbuch.
Okay. Das war nicht die Frage, aber das wollte ich jetzt auch noch mal wissen.
Ja.
Ich hasse E-Book.
Ich
Es tut
auch.
mir
Same
wirklich leid.
here. Ich auch
Oh,
E-Book.
danke. Scheiße, wir dachten, wir können jetzt schön drüber reden, aber nein.
Wir sind drei E-Book-Hasser hier auf dieser metaphorischen Couch.
Ich habe Twilight auf dem E-Book gelesen. Ich hasse beides.
So, zu meiner eigentlichen Frage. Paperback oder Hardcover?
Paperback. Ich liebe gebrochene Buchrücken.
Same here. Ich bin auch so ein Mensch, ich breche mal auch meine Buchrücken.
Nee, ich mag schon schöne Bücher,
Ich mag es,
ja.
wenn man das Buch ansieht, dass ich damit gearbeitet habe.
Ja, genau, ich mag das ist auch. Das ist, also das ist, am besten ist es, wenn es schon durch so 17 Hände gegangen ist und alle hatten es schon mal und es sieht so aus, als würde es gleich auseinanderfallen, aber dann weißt du, dass dieses Buch wirklich geliebt ist und das ist toll.
Am besten ist, wenn überall noch Notizen sind und
Ja.
Markierungen und.
Aber wir hatten noch eine Frage zur Annotation. Hörst du mal auf davon? So. Nee, aber ich muss sagen, mir ist es eigentlich wirklich egal, ob Paperback oder Hardcover. Aber was ich ganz furchtbar finde, wenn du eine Buchreihe hast, und
Und du
das ist tatsächlich
wechselst?
bei meiner Lieblings- oder bei einer meiner Lieblingsbuchreihen, ist es so, dass ich zwei Bücher als Taschenbuch habe und eins als Hardcover. Und ich hasse es daran, aber was machst du?
Ich hasse das auch. Ich habe auch mein, ich hatte, was ist das erste? Tintenherz.
Was ist das?
Hatte ich als Taschenbuch bekommen und habe die dann aber von einem Arbeitskollegen von Mama oder einer Arbeitskollegin, habe ich die dann nochmal von dem Sohn als Dreier-Ausgabe, als die komplette Trilogie, aber als Hardcover bekommen. Und dann ist natürlich das Taschenbuch bei mir rausgeflogen. Obviously.
Ja, leider.
Die
Auch wenn man
sind,
die liebt.
ja,
Aber
die sind
dann.
fucking schwer, auch die Dinger, aber die sind
Schön.
toll. So, du bist dran mit Frage 4.
Durchbingen oder einteilen?
Durchbingen.
An. Also, wenn ich wirklich hier nur so ein sehr sanftes, leichtes, ich lese ja auch hin und wieder gerne so ein Spicy-Buch, so praktisch gesehen schon. Und
Ein
nee,
Doktorroman.
nicht das Doktorroman. Es hat schon noch ein bisschen was an Intelligenzquotienten. Aber es ist halt auch schon sehr. Man nennt es im Deutschen Erotika. Ich hasse diesen Begriff. Es ist sehr spicy, hin und wieder. Deswegen, die rutsche ich gerne mal durch, weil dann. Aber sowas, wie ich jetzt momentan lese, das ist eine Fantasy-Reihe, die, da muss ich mir Zeit lassen mit. Also die lese ich wirklich in diesen 20 Seiten abteilen, weil sonst.
Ich glaube auch. Ich würde aber auch eher sagen durchbinden, weil das ist einer meiner größten Träume und es ist so dumm, weil das kann man sich so einfach erfüllen, aber es hat noch nie gepasst. dass ich mir wirklich mal so 2 Tage Zeit nehme, nichts anderes zu tun, als zu lesen.
Können wir mal ein Wochenende in den Semesterferien einen Lesemarathon machen? Wir chillen einfach miteinander so irgendwo und trinken nur ganz viel geilen Kaffee und Tee und essen nice Essen und alles, was wir machen, ist lesen.
Halt, klingt gut. Ne? Da reden wir nachher nochmal drüber.
Zu Hause sitzen und wenn es einem zu viel wird, dann gehst du halt raus oder dann setzt du dich in den Café. Oder, aber du hast dieses ganze Wochenende hast du nichts anderes zu tun. Dein einziges Ziel ist es wirklich einfach zu lesen.
Ich habe noch genug Stoff dafür, also ja, gerne.
Ja, also um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich halte es da mit Lovecraft, falls ihr den kennt, so ja, einer der Erfinder des Horrors, wenn man so möchte, genau. Und der hat mal formuliert, dass in einem Buch so dick nur sein darf, dass man es in einem Rutsch durchlesen kann, um halt aus dieser Immersion, aus diesem hineingezogen fühlen, nicht rauskommt.
Ja, okay.
Und das fühle ich total. Ich habe dann Freude an dem Buch, wenn ich das an einem Nachmittag durchlesen kann und aus dieser Illusion, die das Buch mir geben kann, erst wieder herauskomme, wenn ich fertig bin.
Kann ich total nachvollziehen. Ja. Finde ich auch wirklich, wirklich schön. Aber ich mag es auch manchmal, die Dan Brown-Bücher geben das gut her, wenn du das so wirklich so, ich mag es mir manchmal, wenn es gerade spannend wird, mir so einen Teil einzuteilen, weil ich dann so eine kindliche Vorfreude drauf aufbaue. Wenn es dann den ganzen Tag ist so, heute Abend kann ich weiterlesen, heute Abend kann ich weiterlesen. Das wird so gut, so gut, so gut. Ich mag das total. Ich mag es, mich selber manchmal unter Spannung zu setzen, einfach weil dann das die Leseerfahrung nochmal umso tiefer macht für mich, umso gefühlvoller. In dem Sinne, weil das dann für mich wirklich diesen Special-Effekt noch hat. So nicht dieses, ja, ich lese jetzt nur noch ein weiteres Buch, weil ich komme natürlich mit sehr viel Buch in Kontakt über meine Laufbahn so als Germanistikstudent.
Ja, aber ich glaube, ich war schon immer hier. Also vielleicht ist auch das der Grund, warum ich aktuell nicht so viel lese. Weil ich einfach dann, ja, da brauchst du ja 2 Wochen für so ein blödes Ding. Und dann dauert das wieder so ewig und eigentlich gleich an einem Tag. Das ist echt traurig, aber nach der Prüfungsphase.
Deswegen bin ich auch, glaube ich, in den Leseprozess wieder rein, weil ich dieses und sehr enjoye. Und dieses Einteilen und dieses Mitnehmen und dieses, am besten habe ich überall eigentlich irgendwo ein Buch rumfliegen und das nehme ich überall mit hin und das hat alle 77 Orte schon gesehen und das, eigentlich mache ich das sehr gern. Okay, kaufen oder borgen?
Kaufen.
Same. Scheiß auf, also Entschuldigung, Kapitalismus ist Kacke, aber Bücher die Ausnahme. Muss man
auch wirklich dazu sagen, dass wir alle drei, ich würde uns jetzt alle drei als kleine Ökobäuse bezeichnen.
Ja.
Dass wir schon sehr versuchen, sehr nachhaltig zu leben. Und ich glaube, du sogar noch mehr als du. So leider sitzt hier richtig krüppelig, weil wir natürlich wieder am Dachboden sitzen.
Ja.
Ich würde auch gerne mal die Beine ausstrecken, aber ich habe das.
Das können wir bestimmt mal umsetzen.
Okay. Nach einer Ausstreckung der Beine kann es jetzt hier auch weitergehen.
Kaufen oder borgen.
Hatten wir. So. Wir waren alle bei Kaufen gelandet.
Jo. Ja, weil wir alles. Ja, das ist blöd. Weil ich bin auch kein Freund von Kram. Und das ist halt immer das Problem, wenn du ein Buch gekauft hast und es dann am Ende vielleicht sich doch als weniger gut entpuppte, dann habe ich es halt. Und dann bin ich auch ganz schlecht da drin, Bücher auszusortieren.
Ja, da kommt in mir aber auch der Jäger und Sammler hervor, genau. Dass ich dann sagen kann, schaut mal, was ich schon alles gelesen habe.
Intelligentlich bin.
Schaut. Genau.
An. Ich habe ja immer noch den Traum von Bibliothek und die füllt man halt nicht nur mit guten Büchern.
Das ist wahr. Da ist auch viel Trash drin.
Außerdem muss man ja auch was für alle haben. Und wenn es mir nicht gefallen hat, das heißt doch nicht, dass ich nicht für irgendwen was haben kann. Also ja, irgendwer.
Für jemanden, der sich lieber borgt.
Ja, für jemanden, der sich lieber borgt. So, das war meine Frage. Weiter zu dir.
Monografie oder Serie?
Monografie.
Das sagt mir fast.
Da sind wir wieder bei dem Durchbingen-Ding,
ja.
Das halt einfach bei einer Serie schwierig ist. Obwohl meine größten und wichtigsten Lese-Kindheitserinnerungen so, glaube ich, mit Serien verbunden sind. Also mit Harry Potter zum Beispiel oder Percy Jackson.
Ja, da fühlen wir uns auch sehr heimisch drin. Muss man auch ehrlich sagen, hier mal ein Shoutout an die Harry Potter-Bücher und an die Percy Jackson-Bücher und an die Helden des Olymp-Bücher.
Ah, da gehe ich dann nicht mehr mit.
Held des Olymp, echt?
Dann habe ich die ersten 2 gelesen und dann war es irgendwie immer das gleiche Muster. Dann hatte ich dann irgendwann keine Lust
ja,
mehr.
Ja, true, verstehe ich.
Aber ich mochte die noch so. Ich bin dann bei Apollo ausgestiegen. Was schade ist, weil ich mag Apollo als Gott sehr gern, aber...
Da kommt wieder derselbe Faktor hinzu, der mich bei jeder anderen Form von Serie auch trifft. Also bei Netflix ist es dasselbe. Sobald eine Serie schon 7 Staffeln hat, wenn ich anfangen muss, sie zu gucken, gucke ich die nicht mehr.
Ja, genau, das fühle ich aber auch sehr.
Das war bei Percy Jackson dann dasselbe, als ich dann gemerkt habe, da gibt's ja noch 17 andere Buchreihen, die in demselben Universum mit denselben... Nee, jetzt nicht mehr.
Das ist.
Nee.
Dann gibt es ein paar Ausnahmen zu, also so Friends beispielsweise, wo wir ganz kurz in die Netflix-Serien abgegangen sind. Da habe ich auch trotzdem angefangen, obwohl es da keine Ahnung, wie viele Staffeln schon gab, aber einfach, weil ich die Serie mag. Selbiges gilt für Gilmore Girl, die habe ich auch komplett durchgebinged. Die ist ja auch schon älter, aber selbiges gilt halt auch für so ein paar Buchserien. Aber die dürfen halt nicht so groß. Am liebsten, das was ich meistens dann als Serie lese, sind Trilogien. Und damit bin ich okay, weil das ist noch nur so eine Anzahl, da komme ich noch mit und dann ist chill. Ich habe jetzt was angefangen. Das ist länger, weiß ich auch noch nicht, ob ich damit okay bin, weil du dann, je länger du wirst, desto höher ist die Chance, dass die Bücher schlechter werden.
Ja. Ja, ich glaube, die Serien, die ich bis jetzt angefangen habe und vielleicht auch durchgelesen habe, für die meisten, so rückblickend die letzten 5 Jahre, habe ich mich nicht mit dem Wissen entschieden, dass das Serien sind,
ja,
für die meisten Bücher. Dann habe ich so mitgekriegt, oh, da gibt's ja noch einen und noch einen und noch einen. Und ja, dann habe ich die halt fertig gelesen.
Ja. So. Weil man das Fertiggefühl auch mag, hatten wir ja schon mal. Ist auch immer sehr gut, wenn man irgendwelche Produkte aufbraucht. Dieses Fertiggefühl von, ich habe es leer gemacht.
Oh, ich habe jetzt die letzte Scheibe Knäckebrot gegessen. Heute habe ich schon was geschafft. Mensch, hallo.
Das Höchste, was ich lese, ist eine Trilogie. Und dann nicht, weil es eine Trilogie ist, sondern weil ich das erste Buch mochte. Das ist immer so, ich bin so ein Cover-Opfer hin und wieder.
Ja, doch. Kaufst du Bücher mit Cover?
Nee, gar nicht.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Du bist auch.
Du findest auch ein Reklamheft schick, ne?
Ja, na wirklich.
Oh,
Reklamhefte
no.
sind wirklich cool. Das ist so,
ich werf dich gleich mit meinen Tristan-Romanen in 3 Bänden ab.
Das ist so das optische Statement für, schaut mal, ich bin ein Snob.
Ja. Ja. Ja.
Nee, das sind die Klassiker-Verlag-Reihen. Das sind die, wo du Don Carlos drin hast. Diese Reihe.
Ja, diesen.
Das ist,
cool, ja.
Das ist nochmal. Hallo, ich bin ein Snob.
Ja, aber dieses Reklamheft, das ist nochmal Geld. Das ist nochmal, Achtung, ich bin ein Snob.
Ja, genau.
Nicht nur schaut mal, sondern Attention.
Achtung, ich bin ein Snob mit wenig Geld. Das ist
ja
klar.
Ich mag aber auch hier, wie jetzt hier mit dem Beispiel, mit diesem blauen Streifen, mit Kommentar, so nach dem Motto, ha, ich bin sogar so sehr Snob, ich lese den Kommentar gleich mit.
Du, der Kommentar ist manchmal aber echt gut.
Ja, eben.
Also wie gesagt, wenn ich es für die Uni hole, dann hole ich mir auch lieber die, Entschuldigung, dann hole ich mir auch lieber die mit Kommentar. So, das habe ich bei ihm oder dort die beispielsweise ja auch, weil ich das einfach sinnig finde. Wobei ich, wenn ich für den Tristan-Roman auch noch eine Ausgabe mit Kommentar hätte finden müssen, aber der ach so, nee, stopp. Ich hätte eine Ausgabe mit Kommentar. Der Kommentar ist ein eigenes Band.
Was?
Mir ging das tatsächlich beim Werther so von Goethe. Ich habe das Buch fertig gelesen und dann kam genau das, was ich vorhin erzählt hatte, dass ich so drin war und dann so ein bisschen damit klarkommen wollte und halt weiter tiefer eintauchen wollte. Da habe ich einfach direkt angefangen, den Kommentar zu lesen und habe den dann noch bis nachts um 2 durchgelesen gehabt. Und dachte dann, ah ja, interessant, jetzt verstehe ich es.
Bin ich auch ein Durchbinger. Ich so merke, ich bin so, keine Ahnung, 100 Seiten vom Ende, ja, aber dann zack und zack, bumm, ist das Werk auch noch durch. Aber dann kann es auch noch zum Viel sein. Ich habe mein Buch jetzt durchgelesen, finde ich gut, ist toll. Habe ich auch schon mehr als einmal gemacht.
Nee, das sehr oft sogar schon. Nee, weil ich wirklich brauche viel Schlaf und ich bin auch sehr, sehr wenig nachts wach.
Ich bin sehr viel nachts wach, aus unterschiedlichen Arten und Gründen. Wo wir aber gerade beim Wetter waren, Moni und ich hatten das neulich und haben gesagt, stell dir mal vor, dieses Selbstmordphänomen heutzutage, der Wärter wäre irgendwie auf Social Media rumgegangen, das wären noch locker mehr Selbstmorde gewesen.
Wie viele Leute hätten sich dann umgebracht, anstatt damals, wo das quasi nur als jetzt
geschriebenes
Ding gab? Weil das war schon, also hat man ja schon dann gemerkt, dass es tatsächlich eine höhere Selbstmordrate gab. Zu Zeiten des Wärters, stell dir mal vor, der hätte so einen Instagram-Account gehabt, dann hätte Goethe einfach so da den Wärter in so Blog gepostet oder so. Und dann
Das wäre abgegangen, ich sag's euch.
Kritisch. Ist gar nicht so lustig, aber ich finde den Gedanken irgendwie.
Ja, das Ganze zu
wild
translatieren neu, also.
Ist dann vielleicht doch gut, dass es nicht mehr so ganz so viel gehaltvollen Kram im Internet
gibt. Ja, true.
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, auch wenn die Argumentation natürlich lückenlos ist.
Bei lückenlos sind. Buchladen oder Bibliothek?
Buchladen. Weil da sind wir wieder bei Kaufen oder Borgen, damit ich mein Buch halt gekauft haben kann und sagen kann, schaut mal, was ich Tolles in meinem Regal habe, damit ich da drin rumschmieren kann und ja, dafür muss ich es halt kaufen.
In jungen Jahren, wo du noch nicht dein eigenes Geld irgendwo herbeziehst, Bibliothek, auf jeden Fall. Das hat mich durch meine jungen Jahre gerettet und durch meinen Bücherkonsum auf jeden Fall. Mittlerweile Buchladen.
Aber Eltern schnurren. Zu Weihnachten dann 12 Bücher bekommen und das reicht dann erstmal ein bisschen.
Das hat nie so funktioniert. Man hat mir dann halt einfach hier Da ist deine Jahresbezahlung für die Bibliothekskarte. Geh, mein Kind. Geh. Geh, mach los.
Ja, gut. Ja. Nee, doch, ich habe mir schon viele Bücher gewünscht.
Und deswegen habe ich auch so schnell gelesen, weil solche Schwarten musstest du ja dann ordnungsgemäß.
Ja, sonst hätte man nämlich anrufen müssen und hätte es verlängern müssen. Und das hätte ich niemals gemacht.
Oder Gebühr bezahlen müssen.
Ja, ich habe auch schon mal Gebühr bezahlen müssen.
Also ich habe in der Grundschule mal eine DVD in meinem Rucksack vergessen. Und irgendwann kam die Mahngebühr bei meinen Eltern an und die so, ja, da müsstest du noch was abgeben. Ich so, hä? Bis mir dann auffiel, ja, das chillt seit 6 Wochen in meinem Rucksack. Ich wusste das gar nicht mehr, hab die DVD auch nie geguckt.
Ich mal das, was
war's? Und hab dann Huibu war's.
Aber das hat sich doch gelohnt.
Aber absolut.
Titel Huibu, das 6-wöchige Bibliotheksgespenst und so.
Oh, herrlich.
Ah, das hole ich morgen im Schnitt hier alles wieder raus. So.
Natürlich.
Liest du über den Discord?
Siehst du, wenn du sagst, so manchmal so zum Lesen, jetzt geh erst mal raus. Oder sagst du, nee, das mache ich
nicht. Ja, mache ich. Allerdings habe ich wenige Orte, wo ich das gut machen könnte. Also da, wo ich wohne direkt an einer viel befahrenen Straße. Wenn ich da rausgehe, bin ich nach einer halben Stunde an einer Stickoxidvergiftung gestorben.
Haben Sie schon?
Das macht also wenig Sinn.
Haben Sie vollgeschehen?
Nein.
Genau. Deswegen lese ich meistens drin. Aber auch da habe ich so meine Schwierigkeiten. Mhm. Ich lese gerne im Liegen, aber dann nervt es mich total, dass ich immer das Buch hochheben muss, wenn es so ein dickes Ding ist.
Ja.
Mich aber bei jeder Seite auf die andere Seite dann wieder rumdrehen, das ist mir auch zu müßig.
Ja, oder ich auf dem Bauch und dann hast du so nach einer halben Stunde, dann denkst du so, ja, meine Wirbelsäule bleibt jetzt für immer in dieser komischen gewogenen Form.
Ich sag, die kann man nicht fix auf dem Bauch lesen.
Oder an Leseknochen, das hat auch mein Leseknochen sind toll.
Den finde ich einen Tacken anstrengend, muss ich ehrlich sagen.
Kann man nämlich sein Buch so dran lehnen und kann man sich wie eine Robbe einfach so.
Ja. So, aber wo wir gerade bei Leseknochen waren, Lesezeichen oder was auch immer gerade so rumfliegt.
Was auch immer gerade so rumfliegt. Ich habe wirklich schon so ziemlich alles als Lesezeichen benutzt. Ganz viel tatsächlich auch so Spielkarten.
Hm.
So von so klassischen Skat-Sets oder sowas.
Bei Hannes findest du nie komplette Skat-Sets irgendwo fehlt immer irgendwas.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich so.
Oh no!
Oh Gott,
da kriege ich ja die Krise bei, wirklich. Das geht gar nicht.
Dann halt irgendwelche Notizzettel, Theaterkarten, alles mögliche.
Ja, genau, Theaterkarten habe ich auch drin. Ich habe auch, wenn ich irgendwelche von so Klamotten, so richtig coole Tags, so wo so, also die von Alpha Tauri beispielsweise, habe ich was drin rumfliegen. Oder von meinen Future-Socken habe ich den Tag, weil ich den cool fand, habe ich drin rumfliegen. Teilweise, wenn es frisch ist und ich gleich anfangen will zu lesen, auch manchmal der Kassenzettel. Auch ja, das.
Der ist auch oft drin. Ja. Ich habe auch ganz viel Blumen.
Hm.
Ich habe richtig viele Pflanzen in meinen Büchern.
Das ist die Biologin in dir.
Wenn man da so durchblättert, da könnte man ein halbes Herbarium bauen, wenn man jetzt auch noch wüsste, was das für Pflanzen sind. Auch gerne aus dem Urlaub. Also ganz viele irgendwelche gepresste Pflanzen aus dem Urlaub. Die sind dann immer noch zusammen mit ein paar Küchenkreppfetzen.
Ich habe auch, ansonsten habe ich auch oft so, ich glaube 2 Jahre hintereinander habe ich so Lesezeichenkalender gekriegt. Davon habe ich ja noch
7.000. Oh, ich hasse sie. Ich hasse diese Dinger.
Ich hasse die Dinger auch, aber manchmal ist es ganz gut, dann kannst du irgendwas da reinschmeißen von. Ich habe Karten von Störtebeker liegen in manchen meiner Bücher drin. Die habe ich alle 4 von uns zu Hause eingeheimst. Die habe ich in meinen Büchern drin. Also, ja, es ist so ein buntes Mischmasch aus jede Menge Zeug so. Postkarten teilweise, Fotos teilweise. Ja, ich hab auch Fotos in meinen Büchern drin liegen als Lesezeichen. Ups. Shit happens.
Upsi.
So much to our this or that. This or that.
This or that.
Worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte. Deine 3 Lieblingsbücher, bevor mich Moni
das
so...
Das ist überhaupt keine einfache Frage.
Ah.
Das ist wirklich keine einfache Frage.
Wir haben uns vorher drüber Gedanken gemacht, dass dich das klassifiziert als einfachere Frage.
Ich würde das aber tatsächlich auch so ein bisschen nach Autoren mit abklappern.
Hm.
So die Autoren, die mir am meisten bedeuten. Da bin ich wieder bei Kafka, bei dem Prozess, den ich vorhin genannt hatte.
Hm.
Da bin ich bei E.T.A. Hoffmann. Für die, die den kennen, für alle, die zuhören und Fantasy mögen, lest den. Das ist der Erfinder der Fantasy. Da würde ich den Sandmann mit ins Rennen schicken.
Mhm.
Ein Buch, was unglaublich cool ist, weil es sehr viel Fantasy ist, sehr düster, sehr märchenhaft, gleichzeitig unglaublich clever konstruiert, unglaublich tolle Fragen aufwirft nach, was ist eigentlich noch menschlich, was ist eine Maschine und was darf ich eine Maschine machen lassen? Was kann ich denn eigentlich überhaupt wahrnehmen und was nicht? Ab wann bin ich verrückt? All das sind Fragen, die dieses Buch thematisiert. Und das in einer unglaublich dichten Atmosphäre. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Wärmste Empfehlung. Und dann würde ich wahrscheinlich Als drittes, ja, da wird es dann jetzt ein bisschen schwierig, weil ich viele Namen habe, die ich, aber ihr habt ja Buch gesagt, da würde ich dann Lyrik, glaube ich, mal mit rausnehmen.
Du kannst auch erstmal die beiden so lassen. Wir haben, glaube ich, genug Stoff, um das zu füllen, und wir können nachher nochmal bei Was muss man gelesen haben.
Was steht denn so im Rennen für den dritten Platz? Das interessiert mich jetzt schon sehr.
Naja, da wären jetzt zwei Gedichte. Oh ja, ich hab vier Ideen tatsächlich. Zwei.
Lieblingsgedichte darfst du auf jeden Fall sagen, die zählen aber nicht mit in die Kategorie rein.
Ja.
Okay, ja, also da hätte ich auch jetzt kein Gedicht selbst, sondern eher Autoren, aber Heine zum Beispiel, der unglaublich bissig und ironisch ist. Wenn ich an schlechten Tagen nicht gut drauf bin, dann wäre ich gerne so bissig wie Heine. Wie er das schafft, ist wirklich unfassbar cool. Und dabei dann auch noch so eine bitterbös politische Perspektive. Also man kann ihn tatsächlich als Frühkommunisten bezeichnen. Und das macht sich in seinem Werk schon deutlich und das macht großen Spaß, wie er da halt über die Machthabenden und Herrschenden herzieht. Brecht wäre da auch zu nennen. Ein Professor von mir hat ihn den bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts genannt. Ich würde diese Einschätzung teilen. Ähnlich wie Heine halt auch oft sehr ironisch, sehr bissig und sehr oft auch politisch. Und da habe ich sehr viel Gefallen dran. Und ja, bei den Büchern geht es jetzt in eine komplett andere Richtung. Da wäre Oscar Wilde dabei. Das Bildnis des Dorian Gray zum Beispiel, weil Wilde unglaublich, also eine komplett andere Perspektive ist, sehr viel mehr auf Ästhetik bezogen und vor allen Dingen, weil er, glaube ich, so ein wandelnder Hedonist ist. Also es geht ihm und das in seinen Büchern irgendwie oft Thema, vor allen Dingen um Lustbefriedigung, alles andere ist gar nicht so wichtig. Und das wirft aber total spannende Fragen auf, gerade bei dem Bildnis des Dorian Gray. Und dann ist das ja gleichzeitig auch ein Buch, was Schwulsein und Homosexualität sehr thematisiert, auch wenn sehr indirekt. Also das war ja auch das Buch, was am Ende genutzt wurde, um ihn zu verurteilen. Also er wurde ja wegen Unzucht dann ins Zuchthaus gesteckt und ist daran dann auch zugrunde gegangen. Und in diesem Buch wird halt dieses Thema sehr aufgegriffen. Und das ist sehr spannend, wenn man Autoren dabei zuschaut, wie sie über Themen schreiben, über die sie nicht schreiben dürfen. Ja, deswegen würde ich das mit ins Rennen schicken. Und dann last but not least, Fritze Schiller. Einfach, weil ich sehr viel mit ihm verbinde. Hätten wir Don Carlos, über den wir vorhin schon gesprochen haben, weil einfach dieses Buch auch in meiner Lesesozialisation super wichtig ist, weil ich mit diesem Buch in einem Seminar einfach, glaube ich, sehr viel Handwerk gelernt habe, wie man überhaupt liest. Und deswegen ist dieses Buch, glaube ich, ganz tief in meinem Herzen und weil es eine der wenigen Bücher, die so alt sind, ist, wo ich das gelesen habe und dachte, ist das krass, ich muss das jetzt weiterlesen. Ich war wirklich gefesselt und das ist bei so alten Sachen, also Schiller ist ja wirklich 200 Jahre her, recht selten. Deswegen, ja,
Ja,
das wären so die
das ist auch einfach,
Kandidaten.
also jetzt, das ist einfach ein, ich weiß nicht, ich mag das total gerne, weil das hat so einen riesengroßen Unterhaltungsfaktor,
Ja.
diese ganze Geschichte, wie das alles geschrieben ist. Das sind so, also wenn man es jetzt mal wirklich ganz, ganz stumpf betrachtet, diese Charaktere sind so, die sind fast sketchy, finde ich, in
Ja.
manchen Situationen. Also wenn du diesen Großinquisitor hast, und ich sage mal, der hat Kanzler Palpatine-Vibes, für alle, die Star Wars mögen.
Ja.
Aber es ist einfach so. Die
Das
sind so
ist,
sketchy teilweise.
die
Das
sind
ist so
teilweise, du kannst
cool.
sie wirklich einfach runterbrechen auf so gewisse Sketchcharaktere. Und ich muss auch sagen, ich mag dieses Buch einfach, weil es unser literarisches Verbindungsstück ist.
Das
Es
auch,
ist
ja.
das literarische Verbindungsstück, mal abgesehen davon, dass rein mein Gedicht, aber das.
Kennen Sie das?
Groschenoper, wenn wir das auch noch gleich reinbringen lassen wollen. Aber darauf wollen wir ja jetzt nicht zu sprechen kommen. Ich finde es einfach daher sehr schön. Plus, ihr habt es ja vor mir gehabt. Ich habe es ja nach euch nochmal unter einem ganz anderen Standpunkt betrachtet. Ich habe es ja als Staatsdrama an sich betrachtet und habe den Mariposa viel mehr thematisiert, glaube ich, als ihr. Viel genauer. Und ich habe mir halt da, dann bin ich, darüber bin ich damit in. Über zu Schiller und den Illuminaten gekommen und jede Menge anderes Zeug und allgemein zu Schiller und Faszination und wow. Sehr spannend. Sehr spannend. Nicht zwingend Schiller und die Illuminaten. Das ist eher so eine sehr, ich finde, persönlich an den Haaren hergezogene Geschichte. Kann aber durchaus wahr sein. Anyway.
Entertaining und lustig. Einfach so.
Ja, entertaining und
Schiller
lustig
und die
und teilweise
Illuminaten sind
sehr,
einfach funny.
sehr verwirrend.
Wo wir gerade bei Entertainment sind und bei den Referenzen, die wir gerade gebracht haben. Seminare in der Literaturwissenschaft sind sehr auch entertainend. Macht das, wenn ihr mal die Möglichkeit dazu habt.
Ja, seid mal Gasthörer an der Uni oder so, wenn ihr nicht selber schon an der Uni
Bei
seid.
uns in Don Carlos saß auch jemand drin. Der hat sich das nur zum Spaß gegeben und da
Und ich
hatte
glaube, er hatte
wirklich,
auch Spaß.
er hatte keinen besseren Dozenten dafür.
Ja.
Das war einfach geil.
Also wir wollen an dieser Stelle leider keine Namen nennen, aber ja, wir verehren diesen Typen sehr, der
Haben
da
wir doch schon mal drüber
unser Dozent
gesprochen, ne?
war.
Ja, wir haben
Das
schon auf
weiß ich
jeden
nicht.
Fall
Ich habe
schon mal
leider nicht
diesen.
alle eure Folgen
Ich
gehört.
glaube, in der ersten Folge haben wir schon
Ja, über
über
diesen
diesen
Mann
Mann
haben
haben
wir
wir
schon
schon
geredet.
geredet.
Und dass er unter anderem auch ein großer Grund ist, warum wir Germanistik und Literatur so feiern, wie sie ist. Ja.
Ja.
Weil er uns, wie du das so schön bezeichnet hast, das Handwerk auch gegeben hat. Also ganz easy. Kann man so sagen, das
Darf ich
ist.
dieses Kissen hier eigentlich mopsen?
Ja, du
Dann kann ich
darfst mir
mich hier
dieses
nämlich
Kissen
so.
mopsen.
Wir
Da
sitzen hier ein bisschen in
drauflegen.
einer Burg aus Kissen.
Sonst falle ich hier nämlich gleich um und dann
Auf dem Dachboden und dann
und dann
kommst du, glaube ich, nicht wieder hoch.
scheppert's.
Ja, aber das in dahingehend.
Oh.
Lieblingsbücher. Du musst es auch nicht erläutern. Du kannst auch ganz kalt
Ich meine,
runterbrechen, was es ist.
dafür, dass ich tatsächlich Fantasy lese, ist es nur ein Fantasy-Buch. Weil ich die anderen einfach thematisch wichtiger finde. Aber das Gold der Krähen ist der zwei, ist der zweite, ist das, der zweite Teil vom Krähen-Duett.
Von Leila
Von,
Dugo.
genau. Das ist, ich finde es einfach großartig. Also das war so, das hat mich so an Harry Potter erinnert, weil ich bei Harry Potter so viel mochte, wie diese Welt gebaut ist und dann verliert es halt irgendwann seinen Charme, weil, also was heißt Charme, aber weil zu Harry Potter dann so viel dazugekommen ist, was mir teilweise nicht mehr gefällt. Nicht, dass mir die Geschichte nicht mehr gefällt, aber das Ganze drumherum, dieses Kommerzielle, ist echt wild. Und dann kam
Ziemlich
das so
wild,
um die
ja.
Ecke, auch wenn das schon aus einer, also Leyva Dugos. Was lachst du?
Ich fand es mit dem Kommerziellen gerade lustig, dass das die Tante sagt, die im Harry Potter Theater war.
Es ist einfach wahr, aber ja, wie gesagt, es ist trotzdem Harry Potter ist einfach, es ist einfach ein krasses Ding.
Franchise
Wirklich, es
mittlerweile.
ist ein wildes Ding für mich. Ich liebe das. Aber trotzdem, diese Krähen-Sache hat mich wirklich gecatcht. Lies das mal, das ist echt geil. An alle, die Fantasy mögen. Kann man auch mit anfangen, wenn man die Geschichten davor nicht gelesen hat. Juckt nicht. Dann die Geschichte des Wassers, einfach weil das, glaube ich, meine absolute Lieblingsbuchserie überhaupt ist. Ich würde sie auch über Harry Potter stellen, einfach weil Harry Potter ein schönes Kinderbuch ist, aber das ist einfach fucking wichtig. Ich weiß nicht, kennst du das? Sagt dir das was? Das kommt aus dem Klimaquartett. Das ist also noch sind es nur drei Bücher, aber es soll noch ein viertes kommen von Maja Lunde. Tolle Autorin übrigens, die schreibt über Klimakatastrophen und schreibt da mehr oder weniger romanartige Stories zu. Verbindet immer drei unterschiedliche Zeiten, nämlich
Ja.
eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft.
Demnach auch schöne Perspektivwechsel
Ne?
drin.
Durch dieses Problem, die dann alle auch irgendwie innerhalb der Geschichte miteinander verbunden sind. Also es ist total toll. Und der zweite Band quasi dieser Reihe, die kann man, wie gesagt, unabhängig voneinander lesen, ist halt die Geschichte des Wassers. Und das hat mich schon echt berührt. Also es gab Sätze darin, da hat dein Vater sich mit seiner Tochter unterhalten und es geht halt darum, dass kein Wasser mehr da ist. Es geht um die Zukunft in dieser Geschichte. Ist ein Vater, der mit seinen beiden Kindern flieht, beziehungsweise mit seiner Tochter flieht, weil der kleine Bruder von ihr kriegt das eigentlich noch gar nicht so richtig mit, sondern halt eher sie. Und dann gibt es einen Dialog, wo sie über ein riesiges Wass, über einen riesen Grundwassersee in Amerika reden, von dem sie gehört hat. Und dann fragt sie ihren Vater, wem gehört das Wasser? Und er meint, er weiß es nicht. Irgendwem wird es wohl gehören. Und sie fragt, wie kann man Wasser besitzen? Und das hat mich schon richtig berührt, weil das einfach wahr ist. Also
Ja.
wie kann ich mir anmaßen, dass mir Sachen gehören, die jeder braucht? Solche und noch ganz viele andere Sachen. Total toll. Und das Damengambit ist mir noch eingefallen, weil ich das
Oh
einfach
ja.
unfassbar liebe. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ähnlich wie das Parfüm, finde ich. Es ist eine ähnliche Thematik, nämlich wie schlau oder wie geniehaft kann ich sein, bis ich wahnsinnig werde und bis es mir wirklich zum Verhängnis wird. Wie gesagt, beim Parfüm ist es noch ein bisschen krasser.
Ja.
Beim Damengambit geht es ja mehr oder weniger dann gut aus.
Ja,
Man
aber
kriegt sich einen Griff.
es geht in beiden Fällen auch, also das finde ich, zu einem gewissen Teil um eine Art Sucht.
Ja, genau. Also wie schlau kann ich sein? Wie geniehaft kann ich sein? Wie? Ich hatte das mal mit einem guten Kumpel, der meint, manchmal denke ich, ich habe mich dadurch, dass ich mich für so bestimmte Sachen so nischig interessiere, habe ich mich so von anderen weggebildet, dass ich mich mit denen gar nicht mehr unterhalten kann. Und das stimmt. Manchmal ist man einfach zu bekloppt. Und ja, das war's. Ich bin fertig.
Moni hat ihre drei Lieblingsbücher vorgestellt.
Ja, genau. Dafür bekommt sie eine 3. Das Klassenbuch wird jetzt weitergegeben.
An mich, oder wie? Ich bilde mal so ein bisschen, also ich bilde nicht zwingend die Brücke zwischen euch, weil dazu müssen wir auf eine weitere Frage umlenken, um dann tatsächlich eine Brücke zu bilden. Aber ich habe zum einen Nina George, The Little Paris Bookshop. Das ist, am Ende geht es leicht in die Richtung, in die Hannes als Doktorenroman beschreiben würde.
Leicht in die Richtung. Also der Hauptcharakter ist ein Doktor. Nein.
Aber er hat die Apocacy, auf jeden Fall meint er damit eine Apotheke, eine literarische Apotheke, auf einem Schiff, mit dem er dann irgendwann lossegelt. Und er kann, wenn er mit Menschen spricht, dann gibt er ihnen die Bücher, die sie brauchen, gerade in diesem Moment. Und in diesem Buch sind so unfassbar viele versteckte Lebenslektionen drin, die so, wo du so denkst, ja, das beschreibt meine Gefühle, das beschreibt die Situation, das ist so gerade sehr passend und es ist so, ich fand es so unglaublich tiefgängig, als ich es gelesen habe und ich habe auch sehr viel, das ist das erste Buch, in dem ich wirklich ganz viele Klebchen drin hatte. Das war wirklich heftig. Das ist auch mittlerweile mein ausgeblichenstes Buch, was EU West, wirklich, das sieht aus wie Scheiße, fällt fast auseinander, aber ich habe es so totgeliebt gefühlt auf jeden Fall. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, wie gut es auf Deutsch ist und wie gut das rüberkommt, aber andere Sache. Dann habe ich Dan Brown, den man kennen dürfte von Illuminati und so weiter und so fort. Blub, 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 Origin, sonstige Sachen. Ich habe aber von ihm ein Werk von relativ früh. Ich habe Meteor ausgesucht. Weil ich habe zwar Illuminati zuvor gelesen und dann kam für mich Meteor. Aber ich muss ehrlich sagen, Meteor hat mich mehr berührt. Was wird
Es wird
das hier?
gemorst.
Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, Morsen findet statt. Nein, aber Meteor fand ich persönlich sehr schön, weil es mich so überrascht hat. Also es hat mich wirklich von hinten mit der Bratpfanne über den Kopf gezogen. So mehr oder minder auf jeden Fall. Und tatsächlich, weil es auch einen Umstand für mich, einen greifbareren Umstand beschrieben hat, einer sehr kritischen Situation als Illuminati jetzt, obwohl, naja, nicht unbedingt. Wenn nicht immer zu Kardinäle umgebracht und ihnen wird keine brandzeichenmäßigen Anagramme aufgesetzt. Andere Sache.
Das war so langweilig.
Ja. Dann habe ich noch, um ein bisschen den Frager der Fragen der Vordrücker der Literatur-Episode zu ehren. Ja, ihr guckt so verwirrt. Ich meine den, der Grund für diese Literatur-Episode mehr oder minder ist.
Ach so.
Denn ich habe ein, naja, sagen wir,
Liebe
Science-Fiction-Buch.
Grüße an F.B.
Facebook.
Facebook, genau. Facebook. Ich habe ein Science-Fiction-Fantasy-Buch mit Bernhard Drechsels Nebelmacher, das ist wirklich schon länger her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß noch ganz genau, dass mich das relativ mitgenommen hat. Es ist eine sehr High-Fantasy-Welt. Also es ist auch sehr dunkel und düster. Aber er schafft das halt wirklich, diesen Nebel, der halt eine Hauptthematik ist, obviously nach dem Namen, und den Dude, um den es geht, halt wirklich zu projizieren. Jedes Mal, wenn du dieses Buch anfängst und jedes Mal, wenn du dieses Buch liest, wirst du wieder zurück in diese Kapsel geworfen, in der einfach alles wirklich dick vernebelt ist. Wirklich, du hast die ganze Zeit das Gefühl, rund um dich herum, während du dieses Buch liest, ist tiefer, 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 nicht durchsehbarer Nebel. Möglichst so grau wie möglich. Also so, dass du drin verschwinden kannst und dass du nicht mal mehr deine eigene Hand vor Augen siehst, so in der Art. Das fand ich schon krass, also dass man das so hinhört. Sachbuch. Ich habe Franka Freis Periodes politisch.
Ach so, ja, das waren aber schon vier, das ist voll gegen die Regeln.
Politisch einfach, weil ich dieses Buch im Allgemeinen sehr wichtig finde. Nicht nur für Frauen, auch für Männer, auch für alle dazwischen. Lest es bitte, wenn ihr es könnt oder euch ansatzweise dazu in der Lage fühlt.
Wenn ihr lesen könnt.
Lest es. Ansonsten wird es schwierig.
Ihr könnt es euch auch vorlesen lassen.
Genau, zum
Hörbuch.
Beispiel.
Aber ja, also ich finde, es wirft so viele Fakten auf, über die man sich so im Semiklaren ist. Also, die man irgendwo vielleicht mal gehört hat oder von dem man so, naja, sich glaubt, es zu wissen. Und dann drückt es dir noch mehr Fakten hinten drauf und dann stellst du plötzlich fest, Alter, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? So tief geht das Ganze schon? Ich fand's gut. Ich hab's auch schon in Hausarbeiten benutzt, also, was das angeht. Yay.
Das stimmt. Das ist wahr.
Dahingehend,
Diana. Hast du einen Lieblingsautor? Nee, ne?
Ich.
Ja. Alle Fragen gehen
Also
primär immer an dich.
mich auf eine Person dazu beschränken, wäre sehr schwer, glaube ich. Aber wenn ich das jetzt festnageln muss, dann würde ich, glaube ich, wieder mit E.T.A. Hoffmann gehen, glaube ich. weil er einfach dieses Faszinierende mit dem Düsteren sehr schön verbinden kann. Und trotz dessen, dass es auch schon ziemlich alt ist, sehr viel Spaß macht und sehr gut fesseln kann.
Katze Schiller. Der musste einfach mit rein in die Aufzählung, meiner Meinung nach. Und die hatte ich eben noch nicht mit drin. Aber auch Marianne Lecky, weil ich habe von ihr bis jetzt nur, was man von hier aus sehen kann, gelesen. Aber ich habe in die anderen schon mal so reingeschmökert und so. Ich habe die nicht komplett, aber ich finde ihren Schreibstil so wunderschön. Und sie schreibt so, so beruhigend. So. Das ist so, sie nimmt sehr teilweise dramatische, teilweise traurige Themen durch. Und lässt sich aber da nicht so mit so einem, oh Gott, oh Gott, durchgehen, sondern eher mit so einem, das muss so sein, aber es wird. Was ich schön finde.
Ich habe keinen. Ich könnte nicht. Kann's. Nee, ich kann's nicht. Ich mag, wie gesagt, ich mag Ferdinand von Schirach richtig gerne. Ich mag Labradoro richtig gerne.
Aber ja, ich habe dasselbe Problem wie du. Weil ich so viel
Das.
Unterschiedliches lese, habe ich so viele Autoren, die ich empfehlen könnte. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Dan Brown beispielsweise für Leute, die gerne so Kriminalgedönse und so Spannendes lesen und so wirklich so einen Page-Turner in dem Sinne von.
Ich
Ich möchte jetzt
glaube,
wissen, was los ist.
es ist auch nicht gut, nur Sachen von, also was heißt nicht, man liest ja dann nur, weil man jetzt sagt, ich hätte einen
Ja.
Lieblingsautor, liest man ja nicht nur Sachen von einer Person. Aber ich würde es für mich, glaube ich, auch nicht gut finden, wenn ich immer mich auf eine Person fokussiere und alles, was diese Person produziert, auf den Podest stelle gegenüber anderen Sachen, die produziert werden.
Ja.
Weil das, ja, das weiß ich nicht, nimmt doch auch den Spaß an der Sache. Also wenn ich jetzt was lese, dann möchte ich das ja auch unabhängig von dem lesen, der das jetzt geschrieben hat.
Genau.
Mit Ausnahmen. Man kann nicht immer Kunst und Künstler
Oh
trennen.
ja,
Nicht
korrekt.
immer.
Nicht immer ist das möglich. Aber
Genau.
ja. Um das auch gleich nochmal hinterherzuschieben, weil wir gerade bei unterschiedlichen Arten von Recommendations waren, was muss denn jeder gelesen haben?
Soll ich anfangen?
Ja, gerne. Wir
Ja,
haben schon
also
so viel geredet
alles,
hier.
was ich bis jetzt genannt habe, selbstverständlich.
Aha.
Und
Deine
dann
Biografie und.
meine Biografie, das ist richtig, da muss man sich aber noch ein bisschen gedulden, die ist leider noch nicht draußen. Es wird auch noch so 20, 30 Jahre dauern, fürchte ich. Dann unbedingt Elektra von Hugo von Hofmannsthal. Das ist jetzt was, wo ich wieder ein bisschen ausholen muss, aber ich genehmige mir das einfach. Das ist so ein bisschen, wenn ich lese sehr gerne die Gedichte von Till Lindemann. Für die, die den kennen, das ist der Frontsänger von Rammstein. Ich höre auch sehr gerne Rammstein. Aber wenn ich Elektra lese bzw. höre, dann frage ich mich, wofür ich das eigentlich brauche. Elektra ist ein Drama von Hugo von Hofmannsthal und das wurde von Richard Strauss als Oper vertont und kann im Prinzip das, was Rammstein wirklich gut kann, auch richtig gut, nämlich mit Worten richtig wehtun und mit einem wirklich einfachen Vokabular wirklich messertiefe Wunden stechen beim Lesen oder beim Hören. Das fand ich sehr faszinierend. Also ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, der mal Weltliteratur lesen möchte, ohne dass sie also nicht verständlich ist, dass er sich mal an Elektra ranwagt oder auch die Oper hört, wenngleich die eine wirkliche Zumutung ist. Aber im positivsten, wirklich im positivsten Sinne eine Zumutung.
Aber sie ist eine Zumutung. Lasst euch das bestätigt sein. Sie ist eine Zumutung.
Und ja, was Hugo von Hofmannsthal da geschaffen hat, finde ich so faszinierend, weil die Worte so einfach sind und trotzdem so unfassbar wirkungsvoll. Deswegen möchte ich das da unbedingt nennen. Ja, ansonsten noch ein bisschen was Moderneres. Da wäre jetzt Atemschaukel von Hertha Müller, die ich mit in den
Ah,
Ring werfen
okay.
möchte. Die Frau hat dafür 2009, glaube ich, einen Nobelpreis gewonnen. Kann man also auf jeden Fall mal machen. Da geht es um einen Häftling nach dem Zweiten Weltkrieg, der in einem russischen Arbeitslager halt arbeiten muss und der halt sehr mit Hunger und Kälte und unfassbar harter Arbeit zu kämpfen hat. Und Hertha Müller schafft es einfach, das perfekt ausbalanciert zu erzählen im Sinne von, es ist unfassbar grausam und gleichzeitig aber auch nicht zu grausam, sondern ästhetisch genug, dass man es aushalten kann. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Genau, ansonsten würde ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen, Nichts von Jane Teller. Da geht es um Kinder, die halt, Also da geht es um ein Kind, das sagt, nichts auf der Welt hat Bedeutung und seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wollen ihn unbedingt vom Gegenteil überzeugen und sammeln deswegen einen Haufen voller Dinge, die von Bedeutung seien. Und jedes Kind muss halt ein was opfern und darf dafür dann den nächsten bestimmen und bestimmen, was der opfern muss. Und es entwickelt sich dann zu einer Spirale. Also es wird immer schlimmer, was geopfert werden muss. Einer halt nur seinen Lieblingsschuh, der nächste muss dann seinen Hund opfern und auf diesen Berg legen, der nächste seinen Finger abschneiden. Es wird immer und immer schlimmer. Und das schafft Jane Teller in einem Stil, der eigentlich sehr kindlich oder sehr jugendlich ist. Also ich würde sagen, dass das schon ein Jugendroman ist, dass der nicht zwangsläufig für Erwachsene konzipiert ist. Und trotzdem inhaltlich so eine Härte zu erreichen, fand ich sehr, sehr faszinierend. Und gleichzeitig damit auch noch eine Frage zu verhandeln, die ja wirklich, glaube ich, für jedes Leben irgendwie relevant ist. Was hat eigentlich Bedeutung für mich oder auch generell? Ja, deswegen wäre das auf jeden Fall noch mit dabei. Und ja, dann würde ich vielleicht noch, ja, fangen wir noch, hören wir noch mit etwas Versöhnlichem auf, was in dieser Liste nicht fehlen darf, Der kleine Prinz.
Oh ja.
Oh ja.
Ein Buch, was unglaublich herzerwärmend ist und dann ganz am Ende aber dir trotzdem das Herz bricht, was sehr verrätselt ist und trotzdem irgendwie die wichtigen Lektionen, die es vermitteln möchte, sehr direkt vermittelt und auch unglaublich spannende Fragen aufwirft und unglaublich wichtige Werte vermittelt.
Ich schließe mich da gleich mal an. Ich habe nur in dem Sinne zwei Sachen. Und zwar habe ich von Markus Zusack die Bücherliebe. Dieses Buch hat auf der Couch sitzen lassen für locker eine halbe Stunde und heulen wie ein Schlosshund, nachdem ich es fertig gelesen habe. War auch ein Binge-Buch. Das habe ich zum Schluss richtig durchgebinged. Aber das war wirklich, das treibt mir auch jetzt immer noch die Tränen in die Augen. Und jedes Mal, wenn ich es wieder anfasse, fange ich wieder an zu heulen. Und, weil wir es vorhin schon einmal hatten, William Shakespeares Romeo und Julia. Weil dieses Mythos-Schema, dieses Schema von der Liebe, dieser unsterblichen Liebe und diesem, wir sterben jetzt beide am Ende, dieser tragischen Liebe, tatsächlich so viel in anderen Werken auch wieder aufgegriffen wird, ob du es jetzt merkst oder auch nicht, das ist.
Sind wir wieder bei den Doktorromanen?
Ich dachte jetzt eher unter anderem an Tristan und Isolde, weil es gerade präsent ist und so. Da wird es unter anderem auch nochmal aufgegriffen. Und ansonsten, der Mythos wird ja hin und wieder einfach wieder aufgegriffen. Und ich der Meinung bin, dass man den wenigstens mal gelesen haben sollte, um zu verstehen, was in anderen Werken Sache ist. Aus dem Grund mal gelesen haben. Plus, es ist Shakespeare. Also, wenn du was von Shakespeare liest, dann liest doch wenigstens Romeo und Julia. Oder Hamlet, aber. Oder Macbeth. Aber ich höre jetzt auf. Hast du was?
Ja, ich hab's schon gesagt, weil wie gesagt, ich habe es auch schon viel zu arg umschrieben. Das Klimaquartett, ich finde es wirklich großartig. Sowohl, da muss ich, glaube ich, auf die ersten beiden Bücher verweisen, also die Geschichte der Bienen und die Geschichte des Wassers. Vielleicht ist es auch, weil ich Biologie unfassbar spannend finde. Und das sind tatsächlich Bücher, die haben mich sehr, sehr doll aufgewühlt. Und das muss schon was heißen, weil dann, wie gesagt, ich lese Bücher nicht unbedingt, um mich da jetzt in absolute Ekstase zu versetzen und da jetzt nächtelang nicht schlafen zu können. Aber das war mir so wichtig, dass ich das dann doch so schnell durchgelesen habe. Und ich fand es so spannend und ich habe sehr, sehr viel geweint, weil man auch in so eine Aussichtslosigkeit gesteckt wird. Von wegen,
Willkommen im
genau, es
Soziologiestudium.
wird halt einfach nicht, es wird nicht. Und
Es wird
das
nicht, nee.
ist so, das, also man sieht, man liest so diese Bücher und denkt sich, ja, man muss was machen und dann sieht man aber auch wieder, dass niemand was tut. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das jeder gelesen haben muss, vielleicht einfach um die Sicht zu bekommen, dass man was machen muss und dann vielleicht auch hoffentlich was macht und nicht nur die Ansicht hat, dass man was machen soll.
Und dann wird man linksversiffter
Genau, dann wird man linksversiffter Mönch. Aber das ist
Oder Schlammmoni.
Aber ich muss dazu sagen, und das ist ein Bio-Fun-Fact, die Lebenserwartung von Mönchen ist höher als die Lebenserwartung von normalen Männern.
Deswegen werdet Mönch.
Deswegen werdet doch einfach alle Mönch.
Okay. So viel
Lifehack.
erstmal. Lifehack.
Warum denn das Wort?
Er hat Leben durchgespielt, ist einfach Mönch geworden.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir noch ein, zwei abschließende Fragen, und zwar diesen Klumpen an Fragen rund um Schule und Lesemuffel.
Ja.
Weil der nämlich gerade, glaube ich, bei dir relativ vielleicht präsent sein könnte. Hauen Sie raus.
Ja, die Frage ist nämlich, wie überzeugt man Lesemuffel? Weil ich glaube, das ist die Kernfrage,
Ja.
die Existenzfrage eines jeden
Deutschlehrers.
Deutschlehrers. wie mache ich denen jetzt bewusst, dass Digga Nathan der Weise doch nicht so kacke ist, Bruder?
Ja, genau das.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie immer beim Lernen. Man kann das Pferd zum Trog führen, aber trinken muss es von selbst. Und ich glaube, dass man viel tun kann, um das zu vereinfachen. Das bedeutet, als allererstes muss man es irgendwie schaffen, dass die Kinder überhaupt lesen können. Und das kann ich halt nicht voraussetzen. Es kommen viele Kinder in die 5. Klasse am Gymnasium und haben halt keine ausreichenden Fähigkeiten, um den Text wirklich flüssig lesen zu können. Und wenn ich das nicht kann, kann ich auch keinen Genuss an dem Text finden. Also
Natürlich
damit fängt
nicht.
es an. Dann muss ich halt irgendwie schaffen, Bücher zu finden, die irgendwie was mit den Kindern machen, also die irgendwie wichtig für die Kinder sind oder irgendwas emotional mit ihnen machen. Und da habe ich ja jetzt versucht, schon Bücher zu finden oder von Büchern zu erzählen, bei denen das bei mir geschafft wurde. Aber mir ist natürlich klar, dass ich auch ein anderes Sprachbewusstsein und eine andere Sprachsensibilität habe als irgendein Fünftklässler. Also, dass man da natürlich auch einen anderen Zugang finden muss, der oft aber auch darüber geschehen kann, was wir vorhin auch hatten, über Vorlesen. Wir hatten ja das Thema schon, da gibt es einige Deutschdidaktiker, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und davon schreiben, dass halt Vorlesen sehr viel helfen kann, wenn es um Lesemotivation geht, um einfach in die Geschichte eintauchen zu können, gerade wenn die eigene Leseleistung noch nicht so bombastisch ist. Das kann ein Mittel sein. Und dann darf man, glaube ich, im Literaturunterricht nie die Perspektive darauf verlieren, dass wir lesen, weil wir Bock haben, uns mit Kunst auseinanderzusetzen, weil wir Bock haben, irgendwie was zu erleben und nicht, weil wir da am Ende eine Note rausbekommen wollen oder eine Interpretation oder irgendwas.
Ja, das setzt halt vor allen Dingen voraus, dass man selber richtig reflektiert liest, weil nur dann kann ich halt Texte finden, die meine Schüler irgendwie ansprechen können.
Ja.
Wenn ich halt reflektiere, dass es mich selber angesprochen hat und warum, nur dann kann ich irgendwie selektieren, könnte das andere Leute auch ansprechen. Also nicht nur auf Schüler betreffend, aber wenn ich halt mit jemandem rede, der nicht gern liest,
Ja.
dann bringt es halt auch nichts, wenn ich sage, ja, das Buch ist gut. Das hat mir gefallen. Ja, wenn ich da nicht begründen kann, warum und was genau, und wenn ich das nicht passioniert begründen kann, wenn ich da nicht wirklich am liebsten andere Leute anschreien möchte, das Buch ist so gut, dann brauche ich, glaube ich, auch nicht versuchen, andere Leute da irgendwie.
Nee, und ich glaube, vor allem ab dem Teenageralter und dann vor allem im Erwachsenenalter wird es nochmal schwer, Leute wirklich fürs Lesen zu gewinnen, weil der Interessenbereich halt auch so spezifiziert wird. Du musst wirklich was finden, wo man in der Freizeit gerne Lust drauf hat. Und die meisten Menschen haben in der Freizeit nicht mehr so viel Lust auf irgendwelche kognitive Anstrengungen. Muss man so sagen, wie es ist. Die meisten Menschen würden am liebsten irgendwelches Trash-TV anschalten und dann gönnen sie sich, keine Ahnung, Dschungelcamp oder sonstige Späße und sind happy, wenn sie ihr Gehirn an der.
Gönnen.
Ja. Gönnen. Sehr ironischen, sehr abwertenden Kontext. Dann hören an der Jackengarderobe ab und dann ist Ende und dann ist Rio für den
Ja.
Abend so und dann musst du tatsächlich irgendwas finden, was sie abholt und zwar komplett abholt. Du musst sie so faszinieren, dass sie sagen, ja, ich nehme jetzt noch ein Schriftstück in die Hand, obwohl mein Gehirn eigentlich nach 8 Stunden Arbeit schon völlig platt ist. Und das musst du erstmal schaffen.
Ja. Ja, man muss halt auch, das ist so ein bisschen das Problem, dass das Gehirn, glaube ich, von vielen Leuten eigentlich überhaupt nicht ausgelastet ist und man einfach körperlich fertig ist und dann nicht mehr diesen Willen hat, irgendwie, weil man diese körperliche Erschöpfung mit der geistigen Erschöpfung mehr oder weniger über einen Kamm schert. Und dann bin ich halt kaputt, weil ich 8 Stunden an einer Maschine stand.
Ja.
Und dann kümmere ich mich aber nicht darum, dass ich geistig dann auch so kaputt bin. Und ich bin auch der Meinung, dass man nur dann vernünftig schlafen kann, weil ich das gemerkt habe im Corona-Semester, im Pandemiesemester, dass ich geistig fertig war, weil ich mich den ganzen Tag mit Uni beschäftigt habe, aber nicht schlafen konnte, weil ich
Nicht
körperlich
körperlich nicht
nicht fertig.
fertig war.
Genau, und das hat sich dann so irgendwie festgetreten. Und ich glaube, vielen Leuten geht es eigentlich eher andersrum.
Ja, plus man muss bedenken, dass die Konzentrationsspanne und die Aufmerksamkeitsspanne halt immer kleiner wird.
Ja, richtig. Dazu auch noch kurz ein Wort von mir, wenn ich da kurz einhaken darf.
Na, aber sicher.
Mir geht das tatsächlich auch so, dass ich durchaus Konzentrationsschwierigkeiten habe. Ich habe auch ADHS, aber ist jetzt bei mir nicht so dramatisch. Auf jeden Fall merke ich das beim Lesen schon auch oft. Und was mir sehr hilft, ist, wenn ich nebenbei das Hörbuch laufen habe, meistens auf doppelter Geschwindigkeit, das ist dann ein bisschen langsam, weil mich das zwingt, tatsächlich zu lesen und nicht mit meinen Gedanken irgendwo hinzufliehen. Und das ist halt auch so ein Mittel, wie ich helfen kann, dass Kinder irgendwie ans Lesen kommen und sich auch aufs Lesen konzentrieren können, indem ich irgendwie das, was sie lesen, nochmal auf einen anderen sinnlichen Kanal halt mitliefer.
Ja, das ist auch eine Sache,
Spannend.
die dieser Dozent, den wir alle drei so mögen, gemacht hat. Ich glaube, bei Don Carlos hat er, also im ersten Seminar, was ich bei ihm hatte, hat er das auf jeden Fall gemacht. Er hat das erste Seminar damit begonnen, dass er erstmal, glaube ich, 10 Minuten am Stück total passioniert, total talentiert, einfach den Anfang vorgelesen hat. Es war hammergeil, weil der hat so, ja, der ist einfach ein Main Character. Der Typ ist einfach an sich, wie er ist, schon total faszinierend. Und wenn er dann da wirklich halt teilweise schauspielernd da was vorträgt, das war so cool.
Man muss sich auch die Situation noch mal vorstellen. Man hat die allererste Sitzung mit ihm.
Das
Er kommt
allererste,
rein, er
yes.
kommt prinzipiell eigentlich auch zu spät.
Natürlich.
Und er kommt rein und verliert wirklich kein Wort. Er sagt nichts, stellt sich da vorne hin und beginnt zu lesen. Ohne ein Hallo, ohne irgendwas. Und
Ja.
liest so 10 Minuten. Alle gucken sich an. Was kommt da jetzt noch was? Was macht er da? Und er nimmt sich die Zeit, dann der 10 Minuten zu lesen. Es ist wirklich sehr, es irritiert sehr, was, glaube ich, wirklich toll ist, wenn man später dann irgendwie
Ja.
halt, wenn man Spannung erzeugen möchte und möchte, dass die Studierenden oder halt die Schüler dann auch dabei sind.
So,
Mental.
vielleicht eine Wunschvorstellung, aber du musst ja, wie cool ist das, wenn du in der 11., 12. Klasse reinkommst und knallst das mal irgendwie, weiß ich nicht, Goethes Faust vielleicht
Oh
jetzt.
Gott. Ja.
Knallst das mal, ich möchte ja unbedingt
Sag
mal
mir bitte noch mal.
Wilhelm Tell lesen. Schulklasse, sowas. Knallst das auf, bam, bam, zack, und dann wird. Das stelle ich mir richtig cool vor.
Was ihr niemals lesen solltet. Ich weiß den. Ian McEwan, der Zementgarten. Macht's nicht. Macht's einfach
Oh,
nicht.
das habe ich damals, da war ich 8. oder 9. Klasse im DNT in Weimar im Theater gesehen und
Und
ich war komplett verstört.
total verstörend. Um das ganz kurz hier
Und wir haben
aufzugreifen.
danach dann, um das noch kurz zu Ende zu führen, mit dem Dramaturgen drüber gesprochen und er hat versucht, uns irgendwie wieder einzufangen, aber er ist kläglich gescheitert.
Also ich habe mich zusammen.
Inzest-Szenen. Das ist alles, was ich dazu sage. Mehr machen wir hier erstmal nicht. Und
Und
Tod und Verderben und nein, macht es einfach nicht. Ist
Samenergüsse während der Fahrt den Garten einbetoniert, daher der Name.
ja. So viel dazu. Ich sag doch,
Oh.
lies einfach nicht.
Ja.
Mach nicht diesen. Aber um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, er kam immer zu spät. Erinnert ihr euch an das Bingo?
Ja.
Ein Punkt war, und allgemein, und wir hatten Wetten abgeschlossen, wie viele Minuten zu spät er kam.
Wer am nächsten Mann hat einfach Kekse gekriegt. Das
Ja.
war von allen anderen. So. Macht, ja, auch das ist vielleicht ein Ratschlag. Macht euch doch das Leben einfach mal ein bisschen lustiger. Wenn ihr
Ja,
tolle Charaktere
spielt
kennenlernt,
Bingo.
spielt Bingo zu diesen Charakteren. Das habe ich schon zweimal gemacht während meiner Bildungslaufbahn.
Ja,
Ich
wie?
im Abitur schon gemacht.
So, okay.
Mit meinem, dadurch habe ich meinen aktuell mehr oder weniger besten Kumpel kennengelernt, würde ich jetzt behaupten, dass wir einfach Bingo gespielt haben über uns mit unserer Wirtschaftslehrerin. Und dann, dass die beste Geschichte ist, wir haben ihr das erzählt und auf unserer Abiturfeier, sie war unsere Kursleiterin, hat sie eine Rede gehalten und sie hat uns nach den Phrasen gefragt, die wir in unserem Bingo stehen hatten. Und dann hat sie die eingebaut und wir sind nach ihrer Rede aufgestanden und haben beide lauthals durch die ganze versammelte Mannschaft Bingo!
Ja.
Das war mit ihr abgesprochen und es war so geil, es hat so viel Spaß gemacht.
Oh, wie großartig.
Das war echt witzig. Alle anderen haben es für komplett bescheuert gehalten.
Natürlich, natürlich, das kommt damit.
Aber sie hat es dann erläutert und es war sehr witzig.
Sehr cool. Hey, dann haben wir damit, glaube ich, erstmal all unsere großen Fragen für heute abgehandelt. Das heißt nicht, dass da nicht noch mehr schlummern.
Jetzt kommen die kleinen Fragen.
Jetzt kommen die kleinen Fragen.
Die kleinen Fragen hängen mit uns auch auf. Also, du hast noch was du
Nee,
loswerden
nö,
willst.
auf gar keinen Fall. Ich habe mir hier lustige Notizen nebenbei gemacht, zwei lustige Stichpunkte. Die lese ich euch gleich vor.
Ja, dann zu.
Nein, die lese ich euch nicht im Podcast
Nee,
vor.
nee, nee,
Sondern in die
wir
Folgenbeschreibung.
machen Folgenbeschreibung und oder Auswertung des Podcasts ohne euch. Entschuldigung, es ist nicht euer Privileg. So, wir bedanken uns erstmal ganz recht herzlich, dass du uns mit deinen Antworten erhellt hast, den Tag und den Abend und ach, keine Ahnung.
Sterben meiner
Ja,
Schlafen.
vielen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Schön, ich liebe diese Phrase.
Gerne ein nächstes Mal. Würde mich sehr freuen. Also, ja.
Du wirst bestimmt nochmal eingeladen. Vielleicht machen wir mal so eine Folge Richtung Veganismus, Vegetarismus. Da hättest du mit Sicherheit auch Spaß dran.
Ja, auf jeden Fall.
Und
es gibt
zumindest
viele Themen, die wir zusammen behandeln können.
Literatur kommt auf jeden Fall auch nochmal ran. Also mir reicht das hier jetzt nicht. Wir brauchen mehr Austausch.
Das nächste Mal reden wir über Trärchen. Das finde ich auch schön.
Polyamorie, meinetwegen, können wir auch machen. Habe ich auch
wurde
nichts dagegen.
In der griechischen Weinfolge schon angeteasert.
Ja, stimmt. Ich weiß immer gar nicht, worüber wir da reden. Ich weiß das wirklich nicht. Du kannst.
Das weiß ich, habe ich gestern gehört. Das ist noch.
Ja. Ach so, okay, ja, gut.
Im Kopf.
Das ist in Ordnung.
Hannes ist übrigens besagter Mensch, mit dem wir in die Oper gegangen sind. Nur, um das mal hier kurz mal ins Licht zu führen.
Ich glaube, das ist fast sogar offensichtlich, oder? Also wie viele Leute kennt man, die so sind? Das also so.
Und Germanisten.
Wie viele Leute kennt man die so? Ich würde sagen, das ist eine Frage, mit der wir den Podcast verschließen können.
Ja, ja. Das ist das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Montagabend. Und wie immer, lasst uns 5-Sterne-Bewertung da, lasst uns eure Fragen da. Wir werden dieses Mal das Kommentarfeld wieder aktivieren. Es tut mir wahnsinnig leid, es ist meine Schuld gewesen. Entschuldigung.
Hey.
Schande über mich, mein Haus, meine Kuh. Wer auch immer die Phrase über dich, dein Haus und deine Kuh, richtig. Wer die Phrase kennt und diese Abfolge kennt, der sei gelobt.
Nutzen
Moni und Moni verabschieden sich. Hannes?
Hast du ein letztes Wort?
Hast du ein letztes Wort? Gewunken. Du kriegst heute das letzte Wort.
Nein, ich habe ein letztes Wort.
Aber ich will, dass Hannes das letzte Wort kriegt.
Na, aber er hat gewunken, hier die Rechte da, die Linke beide machen Winke.
Bist Baldo, Ronaldo.